Der Mensch ist mit zwei Ohren geboren, um dort besonders tolle Sachen drin passieren zu lassen. Deswegen, lieber Hörer und liebe Hörerinnen und alles, was dazwischen liegt, seid ihr heute hier. Und wir freuen uns sehr, bei einer weiteren Folge WIMAF euch alle begrüßen zu dürfen. Dieser Podcast wäre kein Podcast, wäre nicht mal ein Cast, wäre ein trauriger Lappen Audiomüll, wenn ich ihn alleine mächte. Aber ich habe natürlich eine ganz großartige Begleitung, möchte ich fast sagen. Betreuerin könnte man auch fast sagen. Nämlich Maria Lorenz. Hallo Maria.
Hi. Sag mal, ja. Dich hat man live moderieren lassen?
Ja, aber sehr schnell wieder, ja. Sehr schnell ist man wieder auf On Tape zurückgegangen.
Okay, gut. Ich wollte das einfach nur nochmal, es war einfach nur Interesse, was ich auch immer an dir haben möchte. Na, ich möchte dich nie selbstverständlich nehmen.
Das ist das Schöne, da fühle ich mich auch gesehen von dir. wir haben heute einen Film zu besprechen, der, glaube ich, nicht allen am Tisch so richtig gut gefallen hat.
Und dabei ist das ja immer unser Ziel.
Ja, dabei ist das ja immer unser Ziel. Aber wir freuen uns sehr, dass Sie zu uns gekommen sind. Internet-Legenden, das sind die Menschen, die das Internet anfassbar gemacht haben, im Grunde genommen. Die dafür gesorgt haben, dass das Internet auf die Straße geht oder besuchbar geworden ist. Sie haben die Republika erfunden, sie haben die TinCon erfunden. Ich glaube, sie haben sogar das Internet gefunden. Herzlich willkommen, Tanja und Johnny Häusler. Schön, dass ihr da seid.
Danke für die Einladung. Das war jetzt eine Anmod, wo ich dir eigentlich müsste jetzt einen Preis entgegennehmen oder so.
Ja. Ja. Du kannst mir auch einen dafür geben.
Preis für die erste Anmod.
Nein, wir haben den Film mitgebracht.
Geschenke wieder zurückgeben ist immer ein gutes Zeichen.
Wir haben euch schon was geschenkt. Wir haben euch einen Sonntagabend unseres Lebens geschenkt. Dann sehen wir diesen Film sehen.
Durften.
Ich muss zugeben, ich glaube, ich hätte schon in der Opening-Sequenz ausgemacht. Diese total furchtbare Version von, aber wir können ja erstmal sagen, welchen Film wir
gesehen haben. Ja, um welchen Film geht's denn?
Freundinnen.
Freundinnen mit in unserer Reihe Bette Midler. Wir gucken ja Reihen, verschiedene Reihen. Wir gucken alle Nicolas Cage-Filme, wir gucken alle Filme von Rennie Harlin, wir gucken alle Rocky-Filme, wir fangen demnächst mit allen Harry Potter-Filmen an.
Hörerumfrage.
Könnt ihr uns nicht dann einladen? Nochmal?
Bei welchen denn?
Ist mir egal.
Wir gucken auch alle Twilight-Filme, also vielleicht seid ihr noch sogar ganz gut bei weggekommen.
Ihr guckt alle Bette Midler-Filme, okay, dann verstehe ich das jetzt. Ich hatte ja gedacht, Bette Midler ist doch ganz cool, weil zum Beispiel Meet the Fockers, da war die super, dann habe ich rausgefunden, das war sie gar nicht.
Shit. Das war die andere Nase.
Ey, Nasen, das war irgendwie eins, dass ich danach dachte, diese amerikanischen Musical-Röhren müssen immer so Nasen haben.
Ja, vielleicht hat das was
Barbara
mit dem
Streisand,
Sound
Cher, Madonna. Gleichzeitig habe ich gedacht,
Madonna finde ich nasenmäßig gar nicht so.
Nee, doch, die hat aber sowas Griechisches,
ja,
und die hat schon auch eine Nase.
Die hat auch eine Nase, aber.
Liza Minnelli.
Die empfindest du als Nasenfrau?
Hallo, ja klar, die hat sich die Nase wegoperieren lassen, weil die so viel
so
Nase
wie Lord hat. Voldemort sieht die jetzt aus.
Ja. Hast du mal.
Aber Cher doch auch, ne? Hat Cher sich nicht auch die Nase
Ich glaube, Cher ist tatsächlich nur gar nichts mehr original.
Aber Cher
finde ich
toll.
Sehr, ich mag die auch.
Ist auch eine tolle Twitterin.
Ich finde Cher
lohnenswert.
Hat Cher nicht auch mal mit Bette Midler, haben die nicht diesen Hexenfilm zusammen gemacht?
Ja.
Der war auch gar nicht so schlecht.
Cher und Bette Midler beschimpfen beide regelmäßig Trump auf Twitter aufs Übelste.
Das stimmt. Und
wirklich so, dass die sich volle Kanne aufregen.
Ja, die haben auch so ein Interview gesagt, wir haben gar nichts mehr zu verlieren. Ja, so hat sich mal richtig gehackt.
Ich bin ja auch fast schon so alt.
Du hast auch eine ganz schön große Nase.
aber Musicals waren nie was für mich.
Aber Männern werden ja die Ohren, glaube ich, größer im Alter. Ne?
Und haariger vor allen Dingen, das ist ja das Schlimme. Ja,
das stimmt.
Ich lasse mir die ja immer von meinem Friseur abfackeln.
Die Ohren?
Ja. Nee, die gesamten Haare. Aber Herrencoiffeure sind ja jetzt gar nicht unser Thema.
Da muss man schon auch sich mal irgendwie erstmal zu überwinden, ne? Das so machen zu lassen. Ich überlege mir das gerade so nah Feuer an meinem Gesicht. Ich habe mir mal die Augen auf den Augenlidern was tätowieren lassen. War auch schon nicht so eine gute Idee, wie sich rausgestellt hat. Also ich finde alles im Gesicht immer super schwierig.
Nee, das
steht
Abfackeln,
da ja, ist ja was.
Das Abfackeln ist halt
gute
so
Nacht
wild.
Oder was?
haben.
Ja, so, wenn ich jedes Gespräch mit Nils beende.
Ja, ich muss immer fragen, ob sie schon schläft, weil das,
also du hast dir die Augen auf die Lider tätowieren lassen.
Ich habe mir die tatsächlich nur so eine Kosmetik, so eine Streifen. So eine,
ja, ja.
Die sind aber schon wieder verblasst. Ah. Anderes Thema.
Nee, aber Ohrenhaare abfackeln lassen ist nicht schlimm.
Ja, ja.
Schwieriger ist Nasenhaare.
Das stimmt.
Mit Wachs. Aber ich war super, es funktioniert.
Ich war mal bei so einem türkischen Barbier, der hat dann so immer so einen Faden genommen und hat die dann so rausgezupft.
Ach. Im Ruck. Nee, ich lasse das mit Wachs machen.
Ja. Ja. Ist auch lange her, dass ich das gemacht habe. Vielleicht würde ich jetzt auch das Wachs-Treatment bekommen.
Ja.
Ganz Körper. Ja, mein Bruder, wer war das? Mein Bruder, glaube ich, hat mich letztens gefragt, was brasilianisches Wachsen ist. Habe ich ihm erklärt.
Kommen wir doch mal wieder zu anderen Haaren.
Aber daran sieht man ja schon, wie wir es alle nicht erwarten können. Wir haben ihn heute früh im Bett geguckt.
Kommen wir zur Frisur von Bette Midler. Nee.
Zu welcher? Genau.
Der Film, den wir schauen mussten, heißt Freundinnen.
Genau, auf Englisch
Beaches. Genau, ja. Warum das, heißt er auf Englisch Beaches?
Da kommen so ein paar Strände drin vor, aber...
Zum Schluss aber
auch. Ja, ganz, nee, am Anfang, sie lernen sich ja auch kennen am Strand.
Ganz am Anfang, ganz am Ende.
Da passieren ja immer die krassen Sachen auch. Da trifft sie ihre Mutter nochmal und erfährt über sich selbst, dass sie wahnsinnig egoistisch ist und dass keiner mehr mit ihr leben will.
Das war echt so krass. Das war echt krass.
Ich fand's aber gut.
Das war, glaube ich, der Moment, als der zweite Sohn das Wohnzimmer verlassen hat. Unter fadenscheinigen Entschuldigung.
Ah, böses Jürgen.
Oh. Ich muss noch unbedingt Hausaufgaben machen.
Ich muss noch Mathe.
Ja, nee, also genau, na, wahrscheinlich, aber ich finde es auch ein bisschen, also ich finde Freundinnen eigentlich tatsächlich den besseren Namen.
Das stimmt, aber auf Englisch wäre es halt nicht, wäre es halt Friends gewesen, das wäre nicht so schön gewesen.
Mhm. Ja, Female Friends. Ja.
Merkwürdiger. Genau, und Bette Midler spielt ja eine Sängerin, die auch, ja, die dann zu dem Zeitpunkt, als die Opening, als Eröffnungsszene kommt, steht sie mit so einer Band beim Soundcheck irgendwie auf der Bühne.
Mhm. Im Hollywood Bowl.
Im Hollywood
Bowl, genau. Das ist aber noch leer, weil die, ja, wie gesagt, Soundcheck irgendwie, die proben gerade erst und spielen Under the Boardwalk. Und ich glaube, das ist mit Abstand die schlimmste Version von dem Song, die ich je gehört habe.
Das hast du auch gesagt.
Ich habe in meinen Notizen, dass das, falls wir sie damit, sie sozusagen als tolle Sängerin etabliert werden soll, gegen das, das ist die langweiligste gesangliche Version, die ich davon jemals gehört habe. Also super boring. Auch ihre Stimme überhaupt nicht besonders.
Aber das war doch schon total karikiert. Also das war, also das fand ich jetzt noch Absicht.
Ja?
Ja.
Echt? Ich dachte so quasi, das soll, guck mal hier, so Bette Midler ist hier eine tolle Sängerin in dem Film, dass das quasi die Info von dieser ersten Szene sein soll.
Nee, so, es haben auch alle Musiker und sie selber auch irgendwie so ganz schlimme Musiker-Gesten gemacht, irgendwie so ein, und so Gesichter verzerrt, wenn so die Gitarre nochmal so. Aber das war so überzeichnet, dass ich dachte, ah, okay, das ist, wird hier so Comedy-mäßig.
Ah, ja. Nee, ich glaube, das war 80er. Ich glaube, das ist 80er-Acting.
Ich habe dann noch gedacht, vielleicht singt sie quasi so langweilig, weil das so der Soundcheck ist. Da geht es ja quasi, dass sie ihre Stimme noch nicht. Aber später habe ich gedacht, nö.
Ich finde, es gab schon ein paar Songs in dem Film.
Ja, das stimmt. In der Bar mochte ich sie auch. Ich glaube, dass der Song nicht ihr nichts Gutes tut. Wie Guido Maria Kretschmann sagt. Nee, wie heißt der?
Ja, so heißt er.
Ich glaube, der ganze Film ist ja irgendwie so ein bisschen echt, auch der wird, taucht auch in ihrer Filmografie nirgends auf. Und
sind hier eigentlich jetzt, also eure Hörerinnen und Hörer, schalten die ein, weil die dann ganz besondere Fans von dem Film sind, der dann gerade hier besprochen wird, oder finden die einfach das Format gut?
Die haben mittlerweile ein für uns freudiges, aber nicht verstehbares Vertrauen in uns, dass sie dann die Filme tatsächlich deswegen
Habt
gucken.
Habt ihr nicht Angst, das zu enttäuschen, wenn ihr...
Ja, wir versuchen das wirklich jede Woche einfach wieder, aber sie bleiben uns treu.
Also ich muss auch erstmal vielleicht ganz grundsätzlich sagen.
Wir beide fanden den ganz toll, den Film.
Nein,
ja.
Echt?
Ja.
Ich fand den echt super.
Wir haben hier vorhin schön geheult, beide.
Wow.
Dann habt ihr noch nie Bambi gesehen.
Aber ich verstehe übrigens.
Habt ihr echt geheult?
Ja.
Boah, ich war hinterher, ich hatte das Gefühl, ich bin am ganzen Körper verkrustet mit so eingebranntem Fett. Ich dachte, ich brauche so Backofenreiniger, um das und los.
Schönes Bild übrigens. Ja. Ah. Da wissen wir auch, was wir hier als nächstes als Geschenke hinlegen. Ja. Also, was ich dazu sagen muss, ist, dass ich total verstehe, dass man den Scheiße finden kann, aber mich hat der so gekriegt trotzdem. Also,
okay, was du hast ja interessanterweise über die erste halbe Stunde oder das erste Drittel auch gesagt, fandst du langweilig.
Ja, ich habe gestern Abend sehr spät schon mit einem leichten Schwips die erste halbe Stunde gesehen und da fand ich es langweilig noch. Mich interessieren Kinder auch immer nicht. Also das war ja noch diese, wo sie so als Kinder sozusagen, Kinder interessieren mich einfach nicht.
Also wobei das geil gecastet war, oder? Die Kinderversion von Bette Midler war die.
Das ist ja die, die jetzt in eine der Hauptrollen hat in der Big Bang Theory, von, wo ich von ausgehe, dass ihr alle Fans seid.
Selbstverständlich. Ja. Wer ist
das denn da? Ich bin kein Fan von Big Bang Theory.
Ja, nee, ich zeig dir mal ein Bild. Aber das ist quasi, zwar, die ist das, jetzt wieder eine Sache.
Weil IT-Crowd so um Längen besser ist.
Ja, das stimmt. Da bin ich auch immer ein bisschen beleidigt.
Die Amis
dass
können
nicht
nichts anderes hören als ihren eigenen Dialekt. Ja, da werden die verrückt sonst.
Nee, aber das fand ich auch, die sah ja wahnsinnig, also wirklich wie eine Kinderversion.
Ja, das fand ich auch irre, ne?
Das war tatsächlich sehr gut besetzt. Die andere war wahnsinnig anstrengend. Ja. Wobei die, also eigentlich waren sie beide anstrengend, aber es war trotzdem gut gecastet, weil man quasi eine kleine Bette Midler gesehen hat. Ja. Das war schon gut.
Aber dann fand ich auch, also Kindercasting finde ich auch immer schwierig. Allerdings fand ich die Tochter ihrer Freundin später, die fand ich auch gut gecastet. Und da hatte ich das Gefühl, okay, jetzt kommt vielleicht nochmal so ein anderer Schwung hier in den Film, weil die plötzlich so eine Rolle übernimmt, die ist plötzlich so ein Störfaktor und haut nochmal so auf eine andere Art zwischen die Freundschaft, dass ich dachte, das könnte jetzt vielleicht nochmal so ein zweiter Plot sein. Ja. War es dann aber leider nicht. Aber wie auch immer, aber die war auch gut gecastet.
Das gab ja nicht mal den ersten.
Guck mal hier, die mit der Brille.
Ich hab die Brille nicht.
Die mit der Brille.
Zeig mal.
Oh, sorry.
Die immer so schlimm hässlich aussehen.
Ach, die?
Muss.
Ja.
Echt? Das ist die war doch auch Blossom früher. Oh, diese 90er-Serie.
Okay. Da, in den 90ern hatte ich was zu tun.
Ich nicht offensichtlich. Naja, okay, ich war 10. Also.
Über den Film steht übrigens hinten auf dem DVD-Cover steht drauf, etwas chaotisch, herrlich emotional und unglaublich tiefgründig. Kurz, absolut Frau. Also, das reicht ja schon, um den nicht zu gucken.
Die Info habt ihr schlimmer Klappentext. Ja, total schrecklich.
Nee, ich habe irgendwie sofort bei Rotten Tomatoes nachgeschlagen, weil ich dachte, was hat euch dazu bewegt, uns diesen Film vorzuschlagen? Und dachte, ist das irgendwie so ein Kultfilm, der an mir vorbeigegangen ist? Und Rotten Tomatoes lässt kein gutes Haar dran. Aber, Maria, unten drunter hast du ja dann immer so die Zuschauerbewertungen. Also hast einmal die, ne? So. Ja. Und die fanden es auch alle super. Und das war genau, wie du gesagt hast, totaler Scheißfilm, aber ich habe so geweint.
Ich glaube, dass da einfach so ganz so irgendwie Familienängste, Tochter, Mutter Sachen angesprochen werden. Und ich habe auch so eine wahnsinnig enges Verhältnis zu meiner Mutter, dass ich da einfach, mir fehlen dann so 1000 Sachen ein und dann bin ich einfach so. Ich glaube, das war einfach für mich auch so ein
Trigger. Hast du so eine Jugendfreundin? Also so eine Freundin, die du schon als Kind kanntest und heute noch?
Ja, habe ich. Und vor allen Dingen auch so eine, die, wo sie so ein Einzelgänger war und ich ewig jahrelang in der Grundschule ging es mir ganz schlecht, hatte ich gar keine Freunde und sie auch nicht. Und dann irgendwann haben wir uns zusammengefunden, ab dahin war alles gut. Und jetzt aber auch so, sie ist irgendwie in ein anderes Land gezogen und wir tun uns super schwer, so Kontakt zu halten, wenn wir uns sehen, das ist manchmal so ein bisschen awkward und so. Also das ist schon.
Kennst du Facebook? Das ist, wenn
haben wir beide nicht.
Ja, dann wird es schwierig. Aber ich meine, das ist ja auch bei Freundinnen auch ein interessantes Phänomen, um mal zurück auf den Film zu kommen, dass die sich in der Eingangssequenz eigentlich relativ kurz kennenlernen. Ich glaube, die haben so gefühlt 4 gemeinsame Stunden miteinander sowas um den Dreh. Und dann sehen sie sich knapp 20 Jahre nicht mehr. Aber dieser Auftakt war so stark und den konnte ich auch noch nachempfinden. Also einmal Mädchen aus ganz schlechten sozialen Verhältnissen, aber sehr mit viel Enthusiasmus und sehr strebsam, will irgendwie diese Showkarriere unbedingt einnehmen. Also so ein und auf der anderen Seite dieses Cinderella, dieses Prinzesschen aus sehr, sehr gutem Hause, die in den teuersten Hotels lebt, aber kreuzunglücklich ist, weil die böse Schwiegermutter oder die böse Stiefmutter.
Tante war das, glaube ich, ja.
Genau.
Tante
oder ihre Vespa. Ja, wie auch immer, so eine gemeine Kuh und die aber total unglücklich und schüchtern war. Und das, dachte ich, ist irgendwie so eine ganz spannende Kombination. Aber dann sehen sie sich sehr, sehr lange nicht, sondern schreiben sich halt die ganze Zeit auch. Genau, kein Facebook. Ich glaube, nicht mal als Telefone, so wie man das sieht, hat man hier nur so Stapel, Berge von Briefen.
Ja. 80er halt, gab es noch kein Telefon.
Aber ja auch offensichtlich über so Altersphasen, Pubertät hinweg oder so, haben die ja scheinbar Kontakt gehabt.
Also Brieffreundschaft.
Immer wieder geschrieben, so eine Brieffreundschaft. Und dann plötzlich sehen sie sich wieder, als die Prinzessin ausbricht. Ne?
Ja, so Brieffreundschaften, das finde ich auch immer so eine romantische Idee, die ich auch mit ganz vielen Menschen schon hatte und die nie richtig leider funktioniert hat.
Ich hatte meinen Brieffreund.
Ja?
So mit 14, glaube ich, oder so, in Herford. Den habe ich im Skiurlaub.
Kulturaustausch.
Ja, total. Den
habe ich im Skiurlaub kennengelernt und dann haben wir uns immer Briefe geschrieben. Ich habe irgendwann mal einen wiedergefunden, den ich geschrieben habe, einen, den er geschrieben hat. Das war informell auch sehr dünnes Eis. Ich hab gestern in den Nachrichten gehört, habe ich ihm gleich mal geschrieben, in Herford wären Nazi-Unruhen gewesen oder irgendwie sowas. Und dann hat er geantwortet, die haben hier am Kinderspielplatz eine Mülltonne angezündet.
Das ist doch super.
Ja.
Die Schweine.
So viel zu den Herforder Nazi-Riots in den 90ern. Aber Brieffreundschaft ist ja schon eine romantische Idee. Also früher war das ja auch eine Sache, so wenn man so früher so Bravo-Anzeigen und so. Mhm. Immer so diese Typen, die so suche verrückte Briefmaus, die genauso crazy wie ich.
Das war deine Anzeige.
Auf die Bay City Rollers steht oder so. Also irgendwie immer so dieses.
Die gerne Mülltonnen anzündet.
Ja, genau. Das war doch schön früher, als wir noch Brieffreunde. Das ist auch sehr sinnlich, so einen Brief zu kriegen und der so von Hand geschrieben ist.
Ich habe so ein paar handschriftliche Briefe, also ja, Briefe und Statements und so, auf die schon echt richtig toll sind, wo ich sehr gerührt bin, wenn ich die sehe, unter anderem von dir übrigens. Aber ich selbst habe, glaube ich, nie so richtig viel geschrieben.
Hast du das jetzt gerade? Also er hat jetzt gerade für
alle Hörer, die es
nicht
geguckt,
sehen, der Blick ging in meine Richtung. Nee, nicht zu Nils.
Gern geschehen.
Nee, ich meinte die von Nils. Ja. Mit Nils habe ich viele Diskussionen über.
Ja, aber Twitter zählt nicht.
Ich finde das auch toll und heb sowas dann auch auf. E-Mails lösche ich, ne? Klar. Aber,
ungelesen.
So richtig so eine Brieffreundschaft habe ich nie hingekriegt.
Nee, ich leider auch nicht. Obwohl ich immer die Idee schön fand. Dann gab es dann so 2, 3 Briefe, so, die dann, wo man sich sowas versprochen hat, im Fanlager so ganz oft, in irgendwelchen so Fan-Camps. Und dann hat man sich so ganz heiß und innig angefreundet und dann hat man sich versprochen, man schreibt und dann ist es bei mir immer irgendwie versandet. So, also es gab mal quasi so ein paar Starts einer Brieffreundschaft. Ich habe wahnsinnig viele Brieffreundschaften innerhalb eines Klassenraums gehabt. Also ich habe unendlich viele so, die habe ich auch bis heute, so Zettelchen, die wir uns in der Schule geschrieben haben. Aber das weiß nicht, wie sehr.
Stimmt, das haben wir auch gemacht.
Ja, ja, da bin ich auch noch mit. Ja,
ja, da habe ich auch noch viel.
Ja, nein, vielleicht.
Da hattest du nur noch so einen Stempel, einfach damit es schnell geht.
Hat doch jemand was zu essen.
Aber diese Freundschaft hat mich auch die ganze Zeit, also da habe ich natürlich, das ist ja so das große Thema des Films, das fand ich auch irgendwie interessant, wie die so, weil zwischendurch habe ich halt auch überhaupt nicht mehr für die geroutet so, also war ich irgendwie an der Freundschaft gar nicht mehr interessiert, weil ich das Gefühl hatte, seid ihr nicht besser ohne einander dran? Aber das soll uns ja natürlich diese Krisen und so, und dann mochte ich vor allen Dingen ganz lange Bette Midler auch überhaupt nicht. Also so, ich hatte so das Gefühl, sie hatte mehrere Szenen im Film, mehrere Situationen, wo quasi die uns so dargestellt werden, als würde das jetzt ihr Bewusstsein über sich selber verändern, wie zum Beispiel das mit ihrer Mutter, die ihr mal gesagt hat, du, was glaubst du, warum ich hier nach Miami gezogen bin? Die Sonne ist mir scheißegal. Und oder auch als ihr Mann gegangen ist oder auch als sie eben diesen Streit hatte und sie ihr das gesagt hat, dass du immer nur an dich denkst und so. Und dann trotzdem gab es aber nie einen Learning-Effekt, sonst nee. War einfach immer weiter genau die. So, erst ganz zum Schluss, als sie quasi gestorben ist, dann hat sie das so ein bisschen, ihren Egoismus so abgebaut. Ich fand sie auch, ja, sie hat ja immer das Herz am rechten Fleck und so weiter, aber so insgesamt hatte sie diese großen dramatischen Szenen, wo ihr quasi jemand endlich mal sagt, wie sie auf die anderen wirkt, hat bei ihr nie gefruchtet, hatte ich so das Gefühl.
Das war so verwirrend. Genau, der zweite Moment war doch mit ihrem Mann, als sie sich getrennt haben.
Genau.
Und dann ist sie ja wieder zurückgekommen, als er eine Rolle für sein neues Theaterstück gesucht hat. Genau, und dann ist sie ja doch gekommen und hat die Rolle angenommen. Aber das hat ja auch nicht so richtig zu einem Wandel geführt. Wie ist sie denn dann eigentlich wieder zurück in die Hollywood Bowl? Das ist mir
doch
jetzt gerade entfallen.
Ja, nee, das ist, ab da an ging ihre Karriere wieder so bergauf. Es wurden auch oft sehr,
aber
sehr,
aber dann
gesprungen.
Hat sie ihn doch auch wieder mit dem Arsch nicht angeguckt, oder?
Nee, der, er ist einfach gar nicht mehr aufgetaucht. Keine Ahnung, was mit
dem
war.
Nee, genau, deswegen
gesagt.
Frage ich, was ist denn eigentlich aus dem geworden?
Aber sie hat ja vor allen Dingen dafür auch diesen wahnsinnig netten Gynäkologen einfach. So, ich muss los. Also das mit der Verlobung, super Idee gewesen. Jetzt habe ich doch was auf dem Herd. Ciao.
Genau, stimmt.
Ja, den hat sie ja quasi auch einfach dafür so.
Ja, in dem Film ist ja im Lauf des Films ja einiges verloren gegangen, unter anderem ein Plot. Also, ich fand es wirklich so runter. Ja. Also ich kann von dem Film wirklich nur abraten.
Nein, da muss ich intervenieren. Es gibt eine Szene, in der, nachdem sie sich dann die ganze Zeit Briefe geschrieben haben und sich dann das erste Mal wiedersehen, da singt Bette Midler in einer sehr schön aussehenden, neonlichtbehangenen,
sehr leeren
Jazzbar in Miami, glaube ich. Mhm. Sie singt ein Lied mit der wunderschönen Textzeile, die sie singt: My face is my budget, that's why I'm totally broke. Und dann will sie danach von einem Clubbesitzer einen $50-Vorschuss haben und er sagt, nee, kriegst du nicht. Und dann sagt sie zu ihm, ist das hier eine Piano-Bar oder ein Nazi-Arbeitslager?
Und daraufhin gibt er ihr übrigens.
Dann gibt er ihr die $50. Genau. Man weiß nicht so richtig, warum.
Ja, das ist eine gute Verhandlung.
Da will sich jeder distanzieren von Nazi-Arbeitslagern.
Gerissene Verhandlungstaktik. Ja. Und dann zieht ja, dann steht diese Freundin eben vor ihr, die sagt, ja, ich habe jetzt dieses ganze, sie war an, wie heißt Stanton oder so, an so einer Super-Elite-Uni, dann hat da irgendwie Jura studiert und hat jetzt einfach alles hinter sich gelassen, wollte ausbrechen aus diesem vorbestimmten Leben und auch mal so wild und frei sein wie ihre Freundin Cici, also wie Bette Midler. Und steht dann plötzlich mit gepackten Koffern vor ihr und sagt, ja, ich bin jetzt auch in New York.
Und Cici erinnert sich daran, ach so, du hast also auch dem ganzen Geld den Rücken zu. Ja, ja. Jetzt, wo du es sagst.
Und dann haben sie so eine Szene so bei Cici zu Hause.
Sagt, ja. Diese Wohnung ist übrigens total irre.
Ja, super, ne? Super, die beiden Betten, die durch dieses quasi Fenster durcheinander getrennt werden.
Ich fand das wahnsinnig
faszinierend. Durch dieses Fenster singen sie sich dann immer Weihnachtslieder zu. Das genau. Finde ich ganz schön.
Und da stand die Badewanne stand ja auch irgendwie mitten im Raum. Und so. Und
immer so auf die Heizung klopfen, damit der unten die Heizung anmacht.
Das fand ich auch gut, ja. Das habe ich bei uns auch probiert, aber unten wohnt keiner.
Und dann leben sie erstmal zusammen und verbringen irgendwie ganz viel Zeit zusammen, was uns dann in so einer Plansequenz gezeigt wird, wie sie so im Waschsalon sind und so weiter und so fort. Und dann kommt Bette Midler an dieses, durch so einen Zufall, weil sie als singendes Telegramm arbeitet, lernt sie einen Regisseur kennen und Intendanten von so einem Theater, der sie dann engagiert.
John Hurt.
Und der von John Hurt gespielt wird, der in dem Film wahnsinnig gut aussieht.
Ja, der sieht sehr gut aus, das stimmt. Mhm. Muss man lassen. Aber der ist ja auch so Broadway-Off-Theater, was ja auch nicht wirklich wächst im Rahmen im Laufe des Films.
Ne? Also in sein Theater passen 15 Leute. Das ist quasi.
Na, ich glaube, es waren schon so 50 Sätze. Aber man hatte auch nicht das Gefühl, dass die Inszenierungen wachsen. Also ich hatte jetzt, so Off-Theater kann ja auch Off-Broadway, gerade in der Zeit, war ja irgendwie, glaube ich, auch spannend.
Nicht, die Times hat berichtet.
Die also Times. Genau, noch am selben Abend kam die mit so einem Stapel Zeitungen.
Ja. Also die Times hat quasi hat die Druckerpressen die angehalten.
Uns wurden doch so Ausschnitte aus diesem Musical gezeigt, wo man dachte, oh mein Gott.
Ja. Aber, und das muss ich sagen, da habe ich mich dann auch besonders gefreut, dass ihr kommt, vor allem, dass du kommst, Johnny, weil das Musical, in dem sie dann ihre erste Hauptrolle kriegt, das ist ja so ein totales 80er Sound und auch mit so 80er Symboliken, so drei Tänzer,
fast
die so Masken aufhaben, die sie dann so abnehmen und dann haben sie darunter keine Gesichter und sie hat am Ende des Liedes auch plötzlich eine Maske auf und so.
Und wie sich alle bewegen auch
und so. Und da habe ich mich sehr erinnert gefühlt an die Live-Musiksequenz aus Richie Guitar, der Film, in dem unser Gast Johnny damals mit seiner Band Plan B mitgespielt hat. Da gibt's so eine Live-Sequenz in so einem Club, wo auch welche mit so Neonröhren so Tänze aufführen und so. Und das fand ich, da habe ich mich so ein bisschen dran erinnert gefühlt.
Ja, tatsächlich, die Szene fand ich auch eine der wenigen witzigen. Also dieses Off-Broadway-Stück, was ja so gegen Industrialisierung oder gegen die Maschinen, dass die Maschinen jetzt uns Menschen übernehmen, also 80er und so, aber wie Nils es gerade sehr schön beschrieben hat mit diesen Masken und so, das war ansatzweise witzig.
Aber war es jetzt, also wenn ihr schon gesagt habt, Hollywood Bowl, die Eingangssequenz, die war nicht überzeichnet, es sollte so, würdet ihr das jetzt da auch mitnehmen? Weil da habe ich auch gedacht, ja, so ein bisschen, die haben schon Humor und sehen das so ein bisschen selbstkritisch lustig. Haha, 80er Jahre Broadway.
Ja, ich weiß nicht.
Ich glaube schon.
Aber war das auch jetzt dann spannend?
Und also ich glaube, es ist gemischt. Ich glaube, sie wollten schon ein bisschen auf Haha, das Klischee einer Off-Broadway-Show erfüllen, dass Off-Broadway immer so ein bisschen Pseudo-Symbolik bedient und sowas und so ein bisschen sehr das den übertriebenen Pathos irgendwie huldigt. Aber gleichzeitig wollte sie auch trotzdem einen guten Song abliefern sozusagen, ein bisschen so
zeigen,
was
sie kann. Das hat
sie
auch gemacht, das war gut.
Ja. Mhm. Ja, aber das ist so eine Mischung. Also einerseits wollte sie natürlich, dass sie cool dasteht, aber andererseits sollte diese ganze Inszenierung, glaube ich, auch so ein bisschen drüber sein. Weil sie hat ja auch so eine Militäruniform an, irgendwie, die so ganz komisch aussieht mit so,
aber eher so riesen
Schulterpolstern. Naja. Aber das hat mir auch gut gefallen. Das war wahnsinnig schräg.
Hat jemand mal geguckt, weil das basiert ja auf einem Buch von Iris Rainer Dart. Ja. Hat jemand mal gegoogelt, ob der noch ein zweites Buch schreiben durfte?
Oder? Der Iris, oder?
Der Iris?
Naja, oder ich weiß ja nicht, ob Rainer auch noch Iris hieß oder ob Iris auch noch Rainer heißt.
So, eher, so ähnlich wie Maria Rainer.
Ja. Oder Rainer Maria.
Ja.
Aber ist nicht der Erstname immer der Geschlechtsangebende?
Ist eine Frau.
Ist eine Frau, okay.
Das kann ich schon mal direkt lösen.
Jedenfalls, ich hab den Regisseur auch gegoogelt und habe dann bei Netflix mich über jeden einzelnen Film von dem beschwert. Einfach
nur so. Gary Marshall, das hat Gary Marshall, glaube ich. Hat der nicht sogar
Pretty Woman gemacht? Hat sie geschrieben.
Was hat er gemacht?
Acht Bücher hat sie geschrieben.
Acht Bücher hat sie geschrieben. Und der Regisseur hat was gemacht?
Hat er nicht sogar Pretty Woman gemacht oder so? Gary Marshall?
Ja, war jetzt auch nicht der Kracher.
Oh, es gab Beaches 2 übrigens. Einfach nur so. Ich will es einfach nur mal kurz hier liegen lassen.
Es gibt einen zweiten Teil davon.
Aber als Film oder als Buch?
Um Gottes Willen.
Ich guck mal.
Das ist, vielleicht mache ich mir da so eine Notiz im Kalender für Neujahrsmorgen 2025, wenn ich wirklich komplett am Ende bin. Dann könnte das genau das Richtige sein. Beaches 2.
Ich glaube nur das Buch.
Ah, nur das Buch. Schade.
Sorry. Ja, sehr. Sorry und herzlichen Glückwunsch.
Aber das heißt, wir könnten es noch verfilmen.
So, da ist alles noch offen, glaube ich. Ich glaube, da kriegen wir auch die Lizenzen für 2 Euro oder so. Und ein Eis.
Was mir übrigens auch gefallen hat bei diesem 80er-Jahre-Off-Broadway-Stück, das ist ja dann die Premiere und dann ist danach die große Premierenfeier in der Garderobe, wo dann später, wie schon erzählt, jemand mit dem Stapel Zeitungen mit den Nachtkritiken reinkommt. Aber während dieser ganzen Szene, wo diese Backstage-Feierreihe ist, hört man ungefähr 40 Champagnerkorken knallen. Ja. Ist die ganze Zeit Champagnerkorken geknallt. Ja,
ja, habe ich auch gedacht, was ist denn da? Kann sich da einer im Hintergrund mal wieder...
Ach echt, wie schade, das würde ich jetzt gerne nochmal sehen. Das ist
so viele Flaschen kann überhaupt keiner aufmachen. Wie da. Also da ist so, kriegt so jeder Gast anscheinend 5 Flaschen Champagner. Ja,
da ist der Soundmann, glaube ich, ein bisschen durchgedreht.
Was ist so das Geräusch
richtig,
für
das
eine
Das muss richtig nach einer Party, dass die Leute richtig gut raus... Okay, Leute.
Die hüpfen ja dann auch alle in so einen anderen Raum.
Genau.
Also da wird ja dann auch gesagt, irgendwie so, jetzt aber Party und dann, weißt du, wie man halt so, wenn jemand sagt, jetzt Party, dann fangen wir immer alle an
zu laufen. Das geht ja immer so gut, ja, dass man auch einfach Bescheid sagt, dass jetzt geht's los.
Okay. Jetzt geht's los und dann kann man hüpfen.
Ja, das machen die auch alle sehr gut. Das ist eine richtige wilde Party-Crowd.
Wobei, ehrlich gesagt, das finde ich immer so, vorgestern haben wir so eine Doku über Quincy Jones geguckt und da habe ich genau das Gleiche gedacht, weil da gibt's auch mal ganz viel Party. Mhm. Und diese Partys von diesen mega Superstars, die finden aber ja immer dann in so Backstage-Kaschemmen statt. Mhm. Also das waren ja da dokumentarische Aufnahmen. Insofern war das ja eigentlich ganz richtig. Du hast die Party nach einer Premiere, nach einem gelungenen Konzert. Also dieser ganze Backstage-Schissel ist ja immer total hässlich mit schrecklichem Plüsch.
Und eng und so.
Und eng und dreckige Wände und überall sind Toiletten und so.
Wie in der ersten WG halt.
Egal, genau. Also von schlimmem Broadway auf Theater bis zu Quincy Jones beim, weiß ich nicht was gerade, sieht alles Backstage genauso aus.
Ja, das stimmt.
Hätte man ja auch das Material von Quincy Jones dann einfach benutzen können für den Film.
Hätte es gar nicht neu drehen müssen. Super, super Doku übrigens.
Machen sie dann für
Beaches 2. Ist auf Netflix, glaube ich, gerade, ne?
Genau, die erste, bei der, stimmt, in den ersten 10 Minuten dachte ich irgendwie so, ach, das ist so ein Ami-Schnellzusammenschnitt mit irgendwelchen Fotos, die sie noch gefunden haben, die dann immer so rangezoomt werden. Ja. Und dann aber so nach 10, 15 Minuten wird es echt der Kracher. Das ist 2 Stunden lang die Doku und wahnsinnig beeindruckend. Ganz viele Dinge über Quincy Jones, die ich nicht wusste. Ich bin jetzt auch kein Quincy Jones-Experte, aber dachte, ich hätte die Karriere
Man so denkt, jeder wäre ein Quincy Jones-Experte, aber stimmt nicht. Also ich habe auch vieles nicht gewusst.
Echt ganz großartige Sachen drin.
Cool.
Haben die da auch gezeigt, wie ihr mit Nana Mouskouri Jazzplatten aufgenommen habt?
Nee, das leider nicht. Und es gibt so ganz viele Verbindungen, die nicht drin vorkommen. Also es konzentriert sich schon... versucht so ein bisschen privater zu sein. Auch die verschiedenen, der hat ja so Schlaganfälle, nee, nicht Schlaganfälle, sondern
Schlagzeug.
Nein,
Schlagzeugunterricht.
Der hat dreimal. Ich glaube, es waren trotzdem eher so Infarkte, glaube ich, gehabt. Und also eher so tatsächlich den Typ beleuchten jetzt nicht die gesamte musikalische, das gesamte musikalische Schaffen, weil das auch viel zu umfangreich ist. Ich meine, man fragt sich ja bei vielen Leuten wirklich, warum haben deren Tage eigentlich 36 Stunden und meiner nur 24?
Das stimmt. Ich glaube, es hat viel mit, mach du das mal, zu tun.
Das hat ganz viel damit zu tun, weil da gibt es so ein super, ich will nicht ablenken, um irgendwie auf einen guten Film zu kommen, aber aber
zum Glück ist der Gastkönig.
Das gibt so ein paar Szenen irgendwie, die so total grandios sind, weil ich meine, Quincy Effing Jones ist irgendwie einfach, der kennt halt alle. Also da kommt halt irgendwie die ganze Zeit, da kommt Tom Hanks und dann, hey Quincy, wie geht's? Und so auf irgendwelchen Veranstaltungen.
Genau, der diktiert immer seine Assistentin.
Genau, der diktiert einfach seine Assistentin nur, okay, ich soll die Eröffnungsfeier kuratieren und produzieren für das African American Museum in New York. So, und dann sitzt er da so und überlegt und sagt seiner Assistentin, okay, also Michael muss dabei sein, klar. Michael Jackson natürlich so. Und Tom soll, ruf mal Tom an und
Brando.
Brando, genau. Und wie noch Präsident, klar, muss dabei sein, Obama und so. Es ist wirklich total crazy. Also war einfach so mal eben die gesamte Top-Elite der amerikanischen Entertainment-Branche plus den amerikanischen Präsidenten natürlich. Einlädt und die schreibt immer nur mit und sagt, ja klar, Michael, logisch.
War Michael nicht da, war der schon tot, ne?
Ich überlege auch gerade, als Obama Präsident war,
lebte Michael
Jackson nicht mehr.
Ne? Nee, da lebte der nicht mehr.
Die ganze Zeit nicht mehr?
Die ganze Zeit?
Nee, ich meine, also im Sinne von
während der gesamten von Präsidentschaft. Ich bin gerade auch unsicher.
Ja, ich glaube, dass Obama
ist ja jetzt
ja,
10 Jahre her.
Aber wir haben jetzt 2 Jahre Trump, oder? Aber man müsste sich ja daran erinnern, dass Obama dann irgendwie was Besonderes gemacht hätte zum Tod von Michael Jackson, weil das hätte...
Das stimmt.
Das hätte der nicht so...
Das lassen wir offen, das ist ja auch eine Google-freie Sendung.
Ja, finde ich gut.
Nee, gefühlt das Wissen ist da...
Außer jetzt gerade, dass ich geguckt habe, dass die Autorin weiblich ist.
Das gilt, das
zählt. Wir waren neulich auf dem...
Ich habe auf Bing geguckt.
Wir waren neulich auf dem Konzert von Chic. Hier in Berlin.
Mit Nile Rodgers?
Mit Nile Rodgers.
Guck an.
Und es war so lustig, weil Nile Rodgers kam auf die Bühne.
Das war der skurrilste Konzertanfang meines Lebens. Und zwar kam der auf die Bühne original, als das Konzert noch nicht losging. Ja. Aber das hatte ihm keiner gesagt. Ja. Er ist mit Gitarre auf die Bühne. Es war noch keiner fertig. Licht war noch an.
Es lief auch noch Musik
und
so vom Band.
Du hast hektisch Leute am Bühnenrand stehen sehen. Es war dem egal. Dann hat er gefilmt, hat ein bisschen die Gitarre gestimmt. Aber es war auch so ein bisschen, man hatte so das Gefühl, dass er das nicht so macht, weil es so cool ist. Ich check schon mal, ich komm schon mal. Sondern er dachte, ich kann mir so richtig vorstellen, dass er hinten gesagt hat, ich bin fertig, los geht's. Und die Band auch noch einer in der Dusche. So. Und dann kam halt der Rest der Band dann super irgendwie hektisch nach 10, 15 Minuten angerannt auf die Bühne und dann haben sie angefangen. Und auch als fertig war, haben sich alle verabschiedet, es wurde sich verbeugt und alle waren sehr emotional. Licht ging wieder an, wie es dann immer ist, so leise Musik. Und er ist einfach auf der Bühne geblieben. Das ist nicht gegangen.
Es gibt so, Nile Rodgers hat, ich glaube für die Red Bull Music Academy, die haben ja so eine Serie irgendwie, ohne jetzt da jetzt Werbung machen zu wollen, aber es heißt nun mal so und ist tatsächlich auch ein ganz geiles Format. Wo sie dann wirklich so Leute wie Nile Rodgers da sitzen haben, da sitzen dann so 20 Academy-Teilnehmerinnen und Teilnehmer und dann zeigt er so auf der Gitarre, wie man halt diese Funk-Gitarre
von Chic spielt. So eine Masterclass.
Genau, ja. Und das ist schon, der sitzt dann da mit seiner Stratocaster und macht halt diese Riffs und du denkst, das ist schon geil, weil es ist so simpel, aber es kann so nur Nile Rodgers. Mhm. Das ist echt toll.
Vor allem, wenn es dann so bei den Leuten, ich finde es immer so faszinierend, wie es so aussieht, als würde es ihnen überhaupt, als wäre es wie atmen. Mhm.
Ja, ja. Ist es ja auch.
So. Aber das finde ich so faszinierend zuzugucken. Ich gucke Musikern wahnsinnig gern einfach nur so zu, wie sie so spielen. Das finde ich sehr faszinierend.
Das war, ich wollte jetzt gerade noch eine Szene aus dem Quincy Jones Film erzählen, aber lass uns doch zurück zu...
Du hast übrigens gerade geguckt, warum die Mikros so Namen haben, ne?
Richtig, meins heißt Rose und
Johnny's heißt Dorothy.
Ja, seins heißt Blanche, das gibt es erst seit heute früh. Das sind die Namen der Golden Girls.
Ah, ja.
Und das wird dann Sophia heißen, ich habe nur noch nicht den Namen.
War Dorothy die alte, schlecht gelaunte?
Mhm. Nee, das ist Sophia.
Sophia ist die ganz alte.
Ah, okay.
Aber du meinst die ganz große, schlecht gelaunte. Das ist Dorothy.
Ach so, das ist auch okay.
Rose ist die Überkandidelte. Die,
genau. Und Blanche ist die, mit allen ins Bett geht.
Nee, Rose ist die aus St. Olaf, die Naive.
Genau.
Oh ja, stimmt, richtig, genau.
Ach so, das meinst du.
Und Blanche ist die Überkandidelte.
Blanche ist die Überkandidelte, Rose ist die, stimmt.
Ja.
Rose ist Ferkel.
Und die habe ich, das Mikro habe ich heute früh aus dem Karton geholt, deswegen habe ich das noch nicht beschriftet.
Ist ein Karton.
Tolle Mikros.
Danke.
Finden die Hörer auch. Deswegen können sie hören, wie wir jetzt weiter über diesen schönen Film reden.
Als ich angefangen habe mit 7 Jahren oder 6 Jahren Podcasten, habe ich mir gewünscht, dass ich irgendwann diese Mikros habe. Mhm.
Ich habe Nils vorher erzählt, dass bei den ganzen, bei den Aufnahmen, die wir immer gemacht haben, ich war immer so als in Anführungsstrichen Sänger sehr unzufrieden mit den Mikros. Weil entweder, wenn man im Studio ist, dann kriegt man ja so ein 30 Milliarden Euro teures Neumann dahingehangen. Das darf man aber nicht angucken, weil das sonst kaputt gehen könnte. Und das, du hörst dann ja jede Lippenbewegung, das ist schon faszinierend, aber man hat so einen Respekt davor, dass ich zumindest als Punkrock-Sänger damals irgendwie da nicht so richtig mit klargekommen bin. Und irgendwann hat unser Producer mir dieses Mikro hingehangen und hat gesagt, hier, da kannst du dran packen, da kannst du richtig dich dran gehen und so. Und es klingt trotzdem geil. Und seitdem liebe ich dieses Mikro.
Ja, cool. Ja, ich auch. Ich habe das immer nur quasi bei den Podcast-Größen, die ich bewundert habe, gesehen, so dann auch Fotos mal, wenn die mal so aus dem Studio. Und die hatten immer alle das. Und das konnte ich mir halt einfach jahrelang nicht leisten. Und jetzt die ersten 3 hatte ich mir jetzt zu Weihnachten geschenkt. Und das 4. habe ich jetzt noch nachbestellt.
Wobei die für die Qualität, die sind wahnsinnig robust. Und gleichzeitig aber haben die wirklich einen großen Umfang, was die Qualität angeht. Und dafür finde ich sie gar nicht so teuer.
Nee, finde ich auch nicht.
Muss man nachher mal sagen, was die im Moment kosten. Ich weiß es nicht, aber...
Auch kann ich auch jetzt. Die kosten, ich glaube, ich habe jetzt 350 bezahlt.
Ja, und das ist echt super fair.
Ja, das ist echt ein richtig gutes Mikro. Ja. Na gut, haben wir das
sich auch. Sich vieles nicht leisten konnte auch CC lange nicht, bevor es dann mit der Karriere endlich losging.
Und sie endlich das Geld hatte, sich die am schönsten eingerichtete Wohnung aller Zeiten zu leisten.
Ist das schrecklich gewesen, oder?
Aber auch so krass, also dieses komplett rote Lackzimmer.
War total furchtbar, aber das fand ich ganz gut. Ich gucke ja gerne Ausstattung.
Ja, ich auch.
Weil habe ich eine Zeit, egal. Aber da dachte ich,
das
ist total richtig. Hätte ich auch so gemacht. Jemand, der ganz wenig Geld hat und plötzlich ganz viel Geld hat, der sitzt plötzlich gerne mal in absolut leblosen Räumen, weil alles neu sein muss, weil alles aus einer Gestalterhand. Ich nehme jetzt nur noch den Designer, weil der ist gerade top. Und dann ist so eine Wohnung total leblos. Und das ist ja auch, ihre Freundin kommt dann auch mit rein und guckt sie auch so um und sagt, aha, das ist deine Wohnung? Ja. Mit vielen total. Fragezeichen, auch wenn sie aus reichem Hause kommt, würde ich denken, auch das ist eher so ein gewachsener Haushalt gewesen, wo viele Erinnerungen an der Wand hängen und dieser ganze Kram. Und das ist einfach so pures Plastik gewesen.
Ich hatte auch das Gefühl, ich würde
fantastisch,
immer
geschmackvoll, aber halt in der völlig Wohnung. Leblos, ja. Ekelhaft.
Ja. Aber trotzdem würde ich total Herzrasen in der Wohnung kriegen, weil die einen so überfordert, mit diesen grellen Farben und alles ist voll. Und
mit ihrem eigenen Porträt.
Ja, aber das beschrieb sie selber ganz gut.
Mit dem Dreifachporträt.
Ja, ja, aber das war genau ja, so, genau. War auch
ihr Wesen.
Ihr Wesen zu diesem Zeitpunkt.
Ne? Ja. Na, sie war ja auch immer, sie ist ja quasi auch die Bunte von den beiden, ja auch bis zum Schluss. Also auch sieht man ja auch in ihren Klamotten, auch wenn sie am Ende so ein bisschen mal auch eine Jeans anhat. Aber die Wohnung porträtiert dann halt auch dieses ganz schnell ganz viel Geld, ist dann sehr hässlich.
Vor allem ist rot.
Oder plötzlich im Chanel-Kostüm, als sie diesen Arzt, den Gynäkologen kennenlernt.
Ja, wo sie plötzlich aussah wie 60.
Ja.
Rot ist ja auch das große Key-Feature von Betty Midler. Haarmäßig ist
ich
auch
ein Thema. Ich liebe ja ihre Haare.
Deswegen hat sie natürlich dann auch eine rot eingerichtete Wohnung. Es ist auch interessant, dass die wird so ganz oft gefilmt mit so rötlichem, goldenen Licht, damit alles noch röter aussieht, damit die Haare noch mehr leuchten und strahlen und so.
Aber jetzt mal ehrlich, hättet ihr alle gedacht, als ihr auf die Welt gekommen seid seitdem, dass ihr jemals die Geschichte der Erfindung des BHs als Musik gesehen werdet?
Oh ja, stimmt. nee, habe ich ja auch nicht wirklich.
Ja, das stimmt. Aber so eine Idee davon.
Eine Idee davon,
so eine Interpretation.
Ich habe im Abspann übrigens gesehen, wie dieses Musical hieß, das die da aufgeführt haben mit dieser BH-Erfindung. Und dieses Musical hieß wohl Otto Titzlinger.
Das gab es wirklich?
Na, also in einem Film hieß das zumindest so, ob es wirklich gab, weiß ich nicht. Aber
übrigens, natürlich irgendwie auch ganz schrecklich und so, aber wie sich Musical-Darsteller so auf den Punkt bewegen, fand ich auch sogar da faszinierend. Also so was die für eine Körperspannung haben, so wie so einzelne Szenen so dargestellt werden und wie die dann genau, das fand ich total faszinierend, auch wenn ich natürlich verstanden habe.
Sie hat ja auch vorher entschuldigend gesagt, ja, ich habe ein Angebot für eine sehr vulgäre Broadway-Show.
Genau. Ja, und daran sieht man dann, dass es dann doch wieder, je länger sie sich nicht sehen, desto breiter wird dann wieder die Kluft zwischen ihnen, weil da ist sie dann mit ihrem neuen Mann, die Whitney, haben sich, glaube ich, auch wieder ein paar Jahre nicht gesehen. Das ist, glaube ich, so die
Idee. Sie ist nach Hause, weil ihr Vater
im Sterben lag. Genau, weil ihr Vater krank war. Und
dann kam sie einfach gar nicht wieder.
Genau.
Und hat auch dem Mann, den sie eigentlich haben wollte, nämlich dem Theaterregisseur, der hat CC weggeschnappt sozusagen.
Ich habe auch das Gefühl, dass sie deswegen nicht wiederkam.
Ja. Auch wirklich? Ja. Nein, habe ich nicht. Nee? Ich fand das ganz unsympathisch, weil ich dachte, hör mal, erst schnappst du ihr den Typen weg, dann sagst du, oh, meinem Vater geht's nicht so gut und dann kommst du einfach gar nicht wieder und das Nächste, was ich höre, ist, du wirst heiraten und der Typ weiß von nix und CC weiß von nix. Wie blöd bist du eigentlich? Ja. Sehr unsympathisch, genau. Und dann sitzt sie plötzlich in den Zuschauerreihen mit ihrem neuen, geschniegelten
Der Familienanwalt.
Anwalt. Und schön mit einem verurteilenden Gesicht.
Ja, der auch das alles so hahaha befremdlich auch.
Wie naja, ist ja deine beste Freundin.
Schön, dass ich das auch mal sehe. Ja. Können wir jetzt gehen?
Ja, genau. Ich glaube, merke gerade, es gibt wirklich große Teile des Films, wo ich geschlafen
habe. Wirklich?
Total.
Bist auch sehr ruhig geworden.
Ja.
Jetzt musst du noch mal nachher, guckst du dann, nimmst du wieder mit.
Also, das ist dann auch so schmerzhaft, weil, wie hieß der Theaterregisseur noch mal?
John Hurt.
John Hurt, der
hieß den auch wir John. So hübsch
fanden. Hieß der John, ja. Hieß genau. John?
Ja.
Der tat mir so leid, weil er hat die beiden ja dann hinterher noch eingeladen.
Stimmt.
Und hat auch da so diesen gesellschaftlichen, also er hat irgendwie so alles falsch gemacht. Er hat irgendwie die Türen nicht richtig aufgehalten und seine Frau hat ihn dann dauernd verbessert, dann hat er irgendwie das Taxi rangerufen und sie sagte, bitte, das kann doch wohl hier der Portier machen.
Ja, ja, ja. Also man hat gemerkt, dass er sich auch in dieser ganzen Welt überhaupt nicht...
Und es war aber irgendwie, er war der Regisseur von dem Theaterstück, was wir gerade gesehen hatten, von dem Musical und es tat mir so leid für ihn. Ich fand alle unsympathisch
im Moment,
außer ihm. Ich glaube, er ist vielleicht sowieso die einzige Figur, die ich bis zum Ende sympathisch fand und für den ich mir vielleicht den zweiten Teil nochmal angucken würde, in der Hoffnung, dass er da ganz groß rauskommt.
Ja, ich hatte mich auch gewundert, dass es da zwischen den beiden dann nicht mehr so eine, aber mir war auch die ganze Zeit unklar, warum die jetzt zusammengekommen sind, weil er doch ganz offensichtlich die Freundin geliebt hat.
Ja.
Und warum haben die jetzt dann geheiratet? Und sie meint ja dann, ist es ja auch eh nur eine Vernunft-Ehe. Aber ich dachte so, hä?
Ja, das fand ich auch.
Also das fand ich so verwirrend, weil das auch nicht aufgelöst wurde dann am Ende so, dass er sie dann vielleicht doch liebt oder, ach keine Ahnung, irgendwie fand ich das so verwirrend.
Da gab's aber
eigentlich wollte ich ihn heiraten.
Da gab es aber die schöne Szene, dass die beiden Pärchen zusammen ins Restaurant, in so ein Nobelrestaurant gegangen sind und als sie reinkommen mit CC, steht der Kellner gerade an einem anderen Tisch und dann sagt der Kellner zu den Leuten am Tisch, entschuldigen Sie, es ist jemand gekommen, der berühmter ist als Sie.
Stimmt.
Und geht sofort zu denen rüber.
Und dann mussten sie so aufstehen mit dem Teller.
Das ist mir auch schon mal passiert.
Aber da musste ich so dachten, also ich kenne mich überhaupt nicht mit dieser ganzen Broadway-Off-Broadway-Sache aus. Das mal als kleiner Disclaimer. Dann, aber kann man, wenn man auch dieses Musical über den BH war ja jetzt nicht Cats.
Ne? Nee, nee.
Und Tits. Wird man dann so berühmt, dass quasi jedes Restaurant der Stadt in New York sofort... Sissy Blum und wird man dann sofort Millionärin?
Aber hatte sie dazwischen nicht diese Gesangskarriere, die sie dann noch
mal... Nee, das kommt doch später erst.
Sie sagt ja auf jeden Fall, als sie Whitney die Wohnung zeigt, sagt sie auch zu ihr, ja, es ist ziemlich teuer und wir arbeiten sehr hart dafür, aber wir wollen es halt schön haben oder irgendwie so. Also sie sagt schon auch, dass es irgendwie nicht ganz so einfach irgendwie reinkommt, aber wenn du einen Broadway-Erfolg... Aber wenn du einen Broadway-Erfolg hast, guck mal, Hamilton jetzt gerade, der Typ irgendwie.
Vergleichst du gerade so Hamilton mit Otto Titzlinger?
Ja.
Okay, gut. Nee, ich wollte einfach nur
Weil Otto Titzlinger uns verkauft wird als der heiße Scheiß am Broadway. Als das.
Aber das ist doch das alte Theater und da sitzen...
Nee, das ist ein neues Theater, das ist ein großes Theater.
Ich glaube auch, da war der Typ nicht Regisseur. Ich glaube, da hat nur sie mitgespielt.
Genau. Otto Titzlinger ist dann die große Show, die große Revue, mit der sie groß rauskommt. Und wenn du einen Hit am Broadway hast, dann bedeutet das schon was. Sagt nicht sogar der Portier zu ihr... sie haben Tony gewonnen oder irgendwie sowas?
Ja, das ist alles erst später. Weil jetzt nach dieser Sache stürzt sie ja wieder ab und hat wieder keine Karriere, weil auch sie sich sehr gut als Schauspielerin macht. wobei das Schönste in der Szene war für mich, dass die Techniker ja an dem Auto wackeln, damit es aussieht, als würden sie fahren und als schon lange Cut gerufen wurde, sind die beiden immer noch, bis ihnen irgendeiner sagt, ihr könnt jetzt aufhören, das Auto zu wackeln. Und dann kommst du zu diesem Kampf und der Schauspieler im Auto drückt nur auf die Hupe die ganze Zeit, anstatt sich einzumischen. Das war eine sehr skurrile Szene. Und deswegen ist sie ja, dann hat sie ja keine Karriere mehr und hat keinen so. Und deswegen zieht sie ja auch zu ihrer Freundin in dieses Riesenhaus.
Ja, Moment, da müssen wir noch
ja, sagen. Ja, nee, ich will nur gerade quasi diesen Karriereweg kurz.
Also,
können dann gerne nochmal zurückgehen. Und dann fängt sie erst an zu singen. Also dann kommt erst ihre ich sag mal, seriöse Gesangskarriere kommt erst danach, nachdem ihr Ex ihr eine Chance und wieder eine Rolle gegeben hat. Mhm. Vorher macht sie dieses, wo wir sie dann auch im Studio sehen, sie plötzlich normale Jeans anhat und so, das passiert vorher noch gar nicht. Vorher ist alles nur bunt und knallig.
Das Studio mit der grünen Wand.
Was ich, die grüne Wand geht nicht.
Ich versuche die ganze Zeit, während ihr redet,
zu überlegen, wie viel, ob du noch was gesehen hast aus dem Abspann.
Frage ich mich, wie spät ist es eigentlich? Nein, das ist ja, ich habe der Film hat ja auch so leichte Ansätze, selbst ein Musical zu sein. Mhm. Also nicht so richtig konsequent, mhm, aber immer wieder kommen dann die Songs, die werden auch ausgespielt.
Genau, die werden ausgespielt.
Und so, Maja, und die sollen dann auch noch was sagen. Irgendwie, mhm. Also so. Und ich habe Musicals, ich weiß gar nicht warum, weil ich liebe ja Musik und ich liebe auch Film.
Ja.
Warum, also jetzt Musicals sind natürlich kein Filmgenre, sondern in erster Linie erstmal ein Theatergenre, aber mich haben Musicals nie gekriegt. Ich fand es immer furchtbar, außer Dschungelbuch. Ja, also da liebe ich ja jeden einzelnen Song, aber und ich mag auch einzelne Musical-Songs, aber das Musical als Genre, als Aufführung, habe ich immer, ich kenne ganz viele Leute, die lieben das.
Ja.
Und ich kann nicht. Ich
mag das auch nicht. Und ich glaube, dass das also bei mir daran liegt, dass ich finde, Film ist so eine bestimmte Art von Dramatik und Musik ist eine bestimmte Art von Dramatik. Und wenn das wechselt, weil ich langweile mich dann während der Songs, weil die Story nicht weitergeht. Hm. Aber ich kann mich auch nicht richtig auf die Musik einlassen, weil ja gleich die Story weitergeht. Und deswegen hat das für mich nie funktioniert. Du würdest mir jetzt wahrscheinlich ein, zwei Musicals um die Ohren hauen, wo ich sage, ja, okay, das mag ich. Aber mir fällt gerade keins ein.
Also ich hasse Musicals live, Bühnenmusicals finde ich zum Kotzen. Filmmusicals liebe ich total.
Rocky Horror Picture Show mag ich.
Ja, ich mag Hair, ich mag
A Chorus
Line, Fame. Es gibt so viele Musikfilme, Musicals. Dirty Dancing, toller Film. Das Tolle an Musicals ist ja, Little Shop of Horrors zum Beispiel.
Ja.
Das Tolle an Musicals ist ja, dass sozusagen, und das ist auch das Spannende, wenn man die schreibt,
beim
Drehbuch schreiben, dass die Songs
Blues Brothers 2000.
dass die Songs ja im Gegensatz zum normalen Drehbuch, wo man ja immer als Autor damit beschäftigt ist, Subtext zu schreiben, also die Figuren etwas sagen zu lassen, obwohl sie eigentlich was anderes meinen. Und so, das, um das den Zuschauer irgendwie klar zu machen. Und beim Musical ist halt, da muss man dann ganz anders rangehen als Autor, weil die singen ja, was sie fühlen und denken. Also da wird das ausgesprochen. Und das ist das Tolle an Musicals, dass das einfach mal ausgesprochen wird. Ich fühle mich so schlecht. Das dürftest du halt als gesprochenen Dialog in kein Drehbuch der Welt schreiben. Aber im Musical geht das.
Stimmt, hast du total recht. Und es würde dann wahrscheinlich sogar länger dauern. Also Maria, wenn du sagst, wieso geht die Handlung jetzt nicht weiter? Die geht in Wirklichkeit während des Songs 2 Stunden weiter, weil wie schlecht es dieser Person gegen das normal filmisch zu erzählen würde, viel länger dauern.
Da könnte man sich doch auch als Alternative einfach einen guten Schauspieler holen, der mir das dann gezeigt hat in seinem Gesichtsausdruck. Und mir das nicht
kostet alles
muss.
Geld.
Ja, das
dann produzieren wir lieber ein paar Songs.
Das ist lieber hier Leonard Bernstein, der macht das irgendwie für 2.000-3.000.
Ich finde, wir haben alle sehr gute Punkte. Wir haben so eine Art Musical-Debattierclub.
Aber es stimmt, wobei ich bei dem Film jetzt gar nicht so ein Musical-Feeling hatte, sondern eher, das ist tatsächlich etwas, was ich leicht unangenehm an dem Film finde, dass man das Gefühl hat, dass Bette Midler einfach andauernd zeigen will, wie toll sie singen kann. Mhm. Und deswegen an der Szene könnten wir mir doch auch noch einen Song reinschreiben und so. Also so, man merkte, dass sie so richtig drauf bestanden hat, so viele Songs wie möglich in einem Film zu kriegen. Das finde ich so. Das macht es eher so ein bisschen unangenehm.
Was ist dieser durchgehende Song, der dreimal vorkommt, glaube ich, den sie für dieses Casting als kleines Mädchen singen?
That's the glory of, that's the story of love.
Und Under the Boardwalk kommt ja auch andauernd.
Mhm. Dreimal, glaube ich.
Mhm. Ja, aber Story of Love, das kommt am Anfang, dann singt sie das in der Bar nochmal, als ihre Freundin wiederkommt?
Ja, sie singt es ja dann auch nochmal beim Casting.
Und dann ist es auch noch das Outro des Films.
Genau.
Ne? Dann aber so als Ballade gesungen.
Genau.
Oh, das habe ich so ein bisschen fertig gemacht.
Zu Recht. Das mag ich auch nicht, das Lied.
Kommen wir doch mal kurz zu.
Das Schöne ist ja, dass die ganze Zeit, während ihr über diesen Film redet, wird einem bewusst, wie schlecht er ist.
Du sagst aber auch nichts anderes. Lass dich mal so ein bisschen drauf ein.
Das Schlimme ist, dass du alles verschlafen
mit dem Heulen. Ich habe ja den Eindruck, dass, also ich war immer, ich konnte schon immer bei Filmen weinen.
Ja.
wenn sie traurig sind. aber tatsächlich habe ich den Eindruck, dass so wie dicht am Wasser ich gebaut bin, dass das mit zunehmendem Alter schlimmer wird.
Ja,
das also ich weiß gar nicht warum. Mhm. Also ich bin sicher der Älteste am Tisch, ne? Gehe ich mal von aus. Also zumindest wenn man jetzt rein optisch.
Nur ich kalendarisch.
Wirklich den Eindruck, dass das so in den letzten 4-5 Jahren echt schlimmer geworden ist.
Also ich weiß, das ist was Hormonelles, glaube ich.
Ich weiß genau, was du meinst. Ich habe letztens in eine Serie sogar reingeschaltet. Keine Ahnung, was für einen selber noch nie gesehen, kannte keinen Charakter. Es war aber quasi gerade so eine Endszene von einer Folge, wo alles traurig sein soll. Ich habe sofort geheult. Ich wusste überhaupt eigentlich nicht, was die Situation war.
GZSZ, oder?
Aber ja. Nee, irgendwas Amerikanisches, irgendwie eins von diesen SUV, wie die heißen.
Aber das ist nicht nur bei Filmen so, sondern das geht mir auch im richtigen Leben so, dass ich immer dichter am Wasser bin. Ich bin neulich mit einer Freundin spazieren gegangen, vorbei an so einer polnischen Kirche.
Ja.
Und da war gerade nicht Taufe, nicht Konfirmation, ich weiß nicht, was die polnische katholische Kirche, die haben glaube ich nochmal so andere Sachen. Aber dazu war ganz schlimm so ein polnischer Spielmannszug mit so Funkmarienchen-ähnlichem Kram, also so einer Delegation von so 50 Mädels, die da irgendwie so rummarschierten und jonglierten in so kurzen Röckchen und Stiefelchen.
Ja.
So ein bisschen so ungarische, also so slawisches, weiß ich nicht. Und ich musste echt weggehen, weil ich dachte, boah, das ist jetzt krass. Mir kommen jetzt die Tränen. Also, das war ganz schlimm. Meiner Freundin ging es aber genauso. Aber die war auch genau wie ich. Lass uns bitte gehen sofort. Ich verliere gerade die Fassung. Ja. Das möchte ich jetzt nicht.
Ich hatte das letztens, als wir beim Oliver Onions Konzert waren.
Nein, da waren wir. Wir sind da 3 Tage dran vorbeigefahren und dachten, Oliver Onions im Columbia. Ich kann es nicht fassen.
Klar.
Ja. Was war der Hit?
Nils?
Naja, Bulldozer natürlich.
Oh, Bulldozer, kannst du es noch?
You can see a mountain, here comes Bulldozer. Mhm. Das Lied
okay,
aus
ich
den
wusste, Bud Spencer, Terence Hill genau. War
ich
auf jeden Fall.
Ich kannte Banana Joe.
Oh, Banana Joe. Oh. Und dann gab es ja noch Flying
Santa
Through
Maria.
The Air, war ja auch noch so ein Riesenhit.
Santa Maria.
Genau.
Auf jeden Fall kannte ich die gar nicht vorher. Ich bin nur mit Nils mit, weil der die liebt, wegen auch Bud Spencer und so. Und hab noch nie den Namen von dieser Band gehört und bin dahin. Und die kam auf die Bühne und die Leute sind so übertrieben Konzert, was man so kennt, mal 1000 ausgeflippt. Weil das ja da ganz viele andere Emotionen noch mitspielen bei Oliver. Und jetzt im Publikum, es gab übrigens auch Stühle. Es war ein Sitzkonzert. Und die Leute sind so krass emotional ausgeflippt, dass ich auch sofort Tränen im Auge hatte, obwohl ich überhaupt nicht wusste, was hier gerade los ist.
Ja, auch also, sowas, genau. Auch aber welche verschiedenen Ebenen gibt es bei Oliver Onions Fans? Ist mir jetzt nicht so bewusst.
Na, weil da die Hälfte waren, also die eine Hälfte waren Bud Spencer Fans und weil der auch gerade gestorben. Also da war alles so, da kam so, die waren seit 30 Jahren nicht in Deutschland. Oh. Da kam so alles zusammen.
Ist das schön.
Die Fans, die da hingehen, gehen da hin, weil sie Bud Spencer-Fans sind, nicht weil sie Oliver Onions-Fans sind.
Ja, oder?
Also,
die ganze
das ist
Zeit.
So Proxy quasi.
Die wundern sich dann, dass der jetzt ganz anders aussieht.
Genau.
Ich stelle immer häufiger leider fest, ich bin echt aus so vielen Kulturkreisen raus und fange gerade an, dass
ja, aber das wäre eine Zeit lang, jetzt voll deiner.
Ne, eben aber nicht. Und eine Zeit lang fand ich das scheiße, weil ich dachte, was ist mit mir los? Und inzwischen fange ich an, das zu genießen. Ich meine, Oliver Onions, echt, Nils?
Das sind neben Ricky Poveri die italienischen Abba.
Wo ist denn eure Toilette?
So schlimm. Wenn du hier durchgehst, ist da so ein kleiner Flur und dann ist da so ein kleines Schild an okay. So ein Toilettenschild.
Ihr habt jetzt 75 Sekunden Zeit.
Wir timen das.
Jetzt kommt der nächste Song und dann ist der Song
gegenüber
durch.
Im Regal ist der Lichtschalter.
Also noch außerhalb des Raums.
Nee,
Flur. Da lang.
Im DVD-Regal ist der Lichtschalter.
Ja. Aber es ist auch nicht so schön. Ich habe gesehen, ihr habt eine Kerze.
Ich habe eine Kerze angemacht zur Sicherheit, dass man sich auch so zurechtfindet.
Das ist sehr süß. Toiletten mit Kerzen haben irgendwie. Ich mag das in Restaurants auch, wenn die Toiletten irgendwie so.
Ja, das habe ich von meiner Mama. Das macht die immer, wenn irgendwie so Gäste da sind. Schon immer zu Hause. Und das fand ich immer, deswegen habe ich das auch so übernommen. Ich fand es immer schön, wenn man auf die Toilette kommt, weil das gerade auf so Partys und dann ist dieser Raum so ruhig und dunkel und diese Kerze ist an. Das fand ich immer so einen kurzen. Ah, so.
Außerdem nimmt es Gerüche.
Ja.
Ja. Auch, also jetzt mal um noch so.
Auch dieses Ah.
Pragmatisch. Schön, hat jemand vorgesorgt.
Ja, ich mach mal weiter. Ich glaube, Johnny nimmt uns das ja gar nicht übel.
Nö, der ist ja emotional sowieso raus. Von mir habt ihr noch was.
Lass uns kurz. Also,
du hast was, worüber du reden willst?
Ja, ich dachte, wir gehen kurz die Geschichte von Whitney in der Zwischenzeit durch, die sie in der Zwischenzeit durchgemacht hat, während Bette Midler da versucht, ihre Karriere zu reanimieren.
Mhm.
ist Whitney mit diesem Familienanwalt, Ehemann im Haus der Familie. Übrigens ein sehr schönes Haus, auch sehr geschmackvoll eingerichtet. Ja,
das war auch draußen so dunkel.
Ich für so reiche Leute sehr geschmackvoll eingerichtet irgendwie.
Mhm. Auch halt wahrscheinlich auch als krasser Gegensatz zu Betty Midlers Wohnung.
Genau. Aber das war, was ich meinte, Wohnung. Reich und reich kann trotzdem hässlich und schön sein. Also das
sind
da
halt diese Emporkömmlinge, weißt du.
Ja.
Diese Neureichen.
Ja.
Und da gibt es zum Beispiel dann einen ganz wunderbaren Frühstücksdialog zwischen diesem neuen Ehepaar, wo er irgendwie, sie sitzen am Frühstückstisch und er sagt, ja, ich muss halt, habe so viel zu tun, der Fall und so, das ist so krass, wie, was machst du denn heute, mein Schatz? Und dann sagt sie, ich werde einen Schraubenschlüssel kaufen.
Ja, warum? Weil wir keinen haben.
Ja. Und dann gibt ihr einen Küsschen.
Ja, und dann sagt er, dann hast du ja viel zu tun. Ja. Tschüss.
Genau. Also uns wird demonstriert, das ist wirklich eine Traumehe, die beiden führen und haben sich richtig viel zu sagen und richtig aufregendes gemeinsames Leben, das die beiden führen.
Ja. Ich erinnere mich nicht mehr so richtig, was war der Grund, also sie ist ja dann ein paar Tage weggefahren.
Sie sind
mit Tochter. Ne?
Nee.
Ah, nee, da war natürlich sie nicht mit Tochter, weil da war sie ja noch
genau,
gar nicht.
Sie sind, genau, sie ist haben mit ihrem Mann irgendwie Wochenende. So ein Wochenende und er geht ja mitten im Sex, steht er auf und sagt, ich muss los, schönes das Wochenende noch. Sagt so, okay. Und dann fährt sie ihm aber hinterher und sieht, dass er in ihrem Haus zu Hause mit einer anderen Frau. Und sie sieht sie beide und er nimmt sofort die Hand der anderen Frau, damit wir auch verstehen, ja, aha, er hat sich
entschieden in diesem Augenblick.
Genau. Und sie ist aber offensichtlich an dem Wochenende schwanger geworden.
Genau, und flüchtet dann wieder zurück zu ihrer alten Freundin Cici.
Genau, und dann gibt es erstmal so ein bisschen ne und so, und dann brüllt sie Cici an, du hast so viel Talent, ich kann nicht mal jodeln.
Ja, nicht mal.
Ja. Wobei ich auch
was
so dachte,
ja jeder kann.
Ja, und vor allen Dingen, wenn du es kannst, ist ja deine Karriere nicht aufzuhalten. Das
sehen wir ja in den Charts. Muss ich jetzt nochmal meinen großen Respekt ausdrücken für eure wahnsinnig liebevoll gemachte Wohnung.
Oh, vielen Dank.
Vielen Dank.
Und ich, was mich wirklich daran fasziniert, dass das eher so ein, ich will ja gar nicht so viel jetzt Privates erzählen oder so, aber ihr habt ja wirklich ein, das ist so ein bisschen so ein popkulturelles Museum fast und dabei aber eben nicht messy, sondern total straight und aufgeräumt, wie man das hinkriegt. Also ich habe ja auch so ein paar Relikte noch, mit mir rumschleppe so und, aber das fasziniert mich gerade, das ist toll und ich meine, selbst der Abflusspropfen im Handwaschbecken.
Ja, Eintracht Frankfurt, ich habe es auch
der
gesehen.
Hat dann noch, nein, das ist erst FC Köln.
Oh, shit, Entschuldigung. Ja, ich habe mir nicht die Hände gewaschen, deswegen.
Also bis ins letzte Detail, wirklich sehr, sehr schön.
Vielen Dank.
Ich freue mich darüber sehr.
Das ist auch, Maria hat eher das Händchen fürs Einrichten und ich befolge alle Ideen, die sie hat, weil die immer schlauer sind als ich, der ich nämlich gar keine Ideen habe, Räume einzurichten.
Ja, Nils kauft lustige Sachen, die ihn zum Lachen bringen. Und ich gucke dann, dass ich die so irgendwo hinstelle, dass es so aussieht, als hätten wir beide diese Idee gehabt, das zu kaufen.
Aber habt ihr natürlich mit dieser 12-Zimmer-Wohnung auch. Ja,
aber den FC-Stöpsel hast du mir geschenkt.
Ja, das stimmt, weil ich dich sehr lieb habe.
Ich habe aber auch einen Eintracht Frankfurt Schal, nur um diese Eintracht-Sache nochmal aufzupacken.
Gott sei Dank, ich dachte, jetzt bin ich
du,
ganz
ich war auch super erleichtert.
Ja. Ich war dieses Jahr zufällig bei dem DFB-Pokal-Endspiel von Eintracht Frankfurt gegen Bayern München. Das
zufällig.
Eintracht so, ja, ich bin da,
ja,
von
da
einem Freund
ist
eingeladen
so
worden. Von einem Freund eingeladen. Und habe da mein Herz für die Eintracht, für die SGE, wie sie sich ja nennt, entdeckt. Weil, und das war unter anderem einer der Gründe, warum ich die plötzlich so toll fand, das offizielle Lied, also beim FC zum Beispiel sind das ja die Höhner logischerweise und so und bei Bayern ist das ja, keine Ahnung, irgendein Stuss oder so, DJ Ötzi oder so, keine Ahnung. Aber das offizielle Lied der Eintracht wird gesungen von Tankard.
Keine Ahnung, wovon
das war, so eine
80er-Jahre-Metal-Band. Ganz wenig Worte da drin.
Das ist so eine 80er-Jahre-Metal-Band, die nur Lieder über Bier geschrieben hat. Die haben immer nur Lieder über Bier geschrieben.
Ich glaube, da habe ich jetzt gerade auch verstanden, warum mir die nichts sagen.
Nee, mir sagt ja der ganze Fußballkram leider nichts, aber bei Tankard wusste ich dann sofort. Nee,
du hast keine Meinung zur Nations League?
Ich habe nur Schal verstanden.
Ich. Schal und Bier ist auch immer eine
zufällig.
Gute
Mischung. Ich habe auch einen Schal.
Jedenfalls, genau, und kommt sie dann zurück und sie treffen sich wieder, auch wieder in einer sehr leeren Bar. Und Cici ist gerade im Prinzip so wieder am unten, am Boden ihrer Karriere sozusagen angekommen und arbeitet da in dieser runtergerockten Bar. Und die beiden versuchen sich wieder so ein bisschen einander anzunähern, aber das klappt nicht so gut. Nee, das stimmt, da sind wir ja schon drüber weg.
Sisi hat ja auch vorher noch einen Einlauf von ihrer Mutter bekommen.
Nein, das ist ja jetzt schon das, stimmt. Wir sind ja schon einmal weiter, eine Lücke weiter, wo sie quasi sich ganz doll gestritten haben im Kaufhaus, bei ihrem letzten Treffen, als die Männer noch dabei waren.
Ja.
Da haben sie sich ganz doll gestritten im Kaufhaus, wo die Verkäuferin den Raum so gut gelesen hat und nach diesem super lauten Streit zu Sisi, die zu Tränen aufgelöst ist, nee, zu der Britney sagt, kann ich Ihnen hier was zeigen? Nee. Nachdem sie sich 10 Minuten angeschrien haben, beide geheult, eine rennt aus dem Kopf zu fahren. Kann ich
Ihnen. Jetzt unterhalten sie sich ja nicht mehr.
Ja, kann genau. Ich hab dann jetzt hier was. Und genau, und daraufhin fährt Sisi zu ihrer Mutter, die dann so einen macht, ja, ich habe schon ganz vergessen, wie sie aussieht. Sie so, ja, okay, du warst letzten Monat bei mir in New York, wir kommen wieder runter. Und dann fand ich aber auch gut, sie besucht sie zwar und es ist so eine andere Umgebung, als die, die sie gewöhnt ist, aber Sisi hat offensichtlich vergessen, wie Strand geht, weil sie mit hohen Schuhen und schwarzem Lederkleid da ankommt.
Richtig. Und ich dachte, Lederkleid, okay. Aber nicht einfach ja. Lederkleid, sondern so ein Blouson mit Schößchen.
Ja, und dann so ganz eng bis zur Mitte des Oberschenkels und dann weit.
Aber sie sieht die ganze Zeit so schlimm aus, wie kann man so schlecht gekleidet sein? Aber das ist bei den Mittler, glaube ich, sowieso so ein bisschen leider.
Ja, ich glaube, das ist auch den 80ern leider so ein bisschen egal gewesen. Aber das fand ich einen ganz besonderen Höhepunkt, dass man uns quasi zeigen will, dass sie als ihr New Yorker, ich da jetzt plötzlich in Miami bei diesen älteren Leuten auch schon, das verstehe ich auch, aber sie weiß ja trotzdem, wie Strand geht.
Ja, aber jetzt geh mal zurück zum amerikanischen Filmtitel Beaches.
Ja.
Dann bist du da ja quasi symbolisch an dem Punkt angelangt, die weiß nicht mal mehr, wie Strand geht.
Ja, ach, hör auf.
Aber an der Szene fand ich bemerkenswert, da ist ja ihre Mutter, ist ja natürlich die gleiche, die auch ihre Mutter gespielt hat mit dem Bette Midler Kind sozusagen. Und nur, dass sie die Mutter
jetzt. Sie hat übrigens das Drehbuch gehasst, hat aber deswegen mitgemacht, weil sie unbedingt mal mit Bette Midler spielen wollte.
Die Mutter gespielt hat. Die ist dann da so auf alt geschminkt worden, um irgendwie als Bette Midlers Mutter durchzugehen. Und das sieht halt.
Sie ist 6 Jahre älter im wahren Leben übrigens.
Und es sieht halt aus, als wäre sie einfach nur schlecht, also als hätten sie da irgendwie.
Als wäre sie sehr lange im Solarium auch gewesen.
Ja, und komm, wir machen dir hier irgendwie so ein bisschen Teser aufs Gesicht und dann das wird schon jemand für Falten halten.
Ja.
So.
Das verschwindet sich.
Ja, genau.
Naja, Postproduktion war damals noch nicht so weit. Das musste man noch alles live schminken.
Ja.
Das sah echt seltsam
aus. Ja, und dann fährt sie nach Hause und will sich mit ihrem Mann wieder versöhnen, weil die Mutter ihr sozusagen mal schön den Kopf wäscht, das haben wir ja schon erzählt. Und ihr sagt, dass sie immer schon von allen Leuten die Aufmerksamkeit braucht und deswegen alle aussaugt und irgendwann allein sein wird. Und dann fährt sie zurück nach Hause und will ihren Mann zurück, aber der sagt auch so, nö, mach du mal deins. Und dann geht ihre Karriere den Bach runter und dann kommt eben die gerade frisch betrogene, frisch geschwängerte Freundin zurück zu ihr. Und weil Bette Midler gerade auch gar nichts anderes zu tun hat, logisch, fährt sie mit zu ihr und die wohnen dann zusammen, die Schwangerschaft verbringen die ja zusammen.
Genau.
Und kaufen gemeinsam das gruseligste Kinderspielzeug, die gruselig aussehendsten Clown
aller Zeiten. Oh ja, dieses Kissen, ja. Oh mein Gott.
Und sie beide super lachen, ich dachte, warum?
Aber das ganze Zimmer, alles sah schlimm aus,
ja.
Dieses ganze Kinderzimmer.
Ja. Genau, und dann lernt sie nämlich den Chirurgen kennen, quasi in dieser angeblich neuen Phase ihres Lebens. Und sie gehen dann spazieren und er sagt dann zu ihr, sie würden wirklich ihre Karriere aufgeben, um zu heiraten. Sie sagt ja und das scheint ihn mega scharf zu machen. Und dann kommen die beiden zusammen und ich dachte, tolle Idee, dass man das... Was hier viele nicht wissen, ist, jetzt und ich heiraten nächstes Jahr. Oder was wahrscheinlich alle wissen. Und ich werde dann natürlich auch aufhören zu arbeiten, ne? Das ist offensichtlich eine Sache.
Deine Karriere an den Nagel
ja.
hängen.
Nein, aber das
geht ja nicht beides gleichzeitig.
Ihr könnt doch beide aufhören.
Sie wollte
aufhören.
Ja auch wieder ein Mensch sein.
Sie wollte auch ein Kind.
Und sie wollte auch, glaube ich, ein Kind und sie wollte irgendwie mal sowas wie Familie ausprobieren.
Ja, sie wollte so mal setteln. Offensichtlich hat das andere ja nicht geklappt.
Und hatte verstanden, auch durch ihre Mutter, du kannst nicht immer im Rampenlicht stehen und gleichzeitig irgendwie noch Familie.
Deswegen
hatte
sie dann plötzlich auch gedeckte Farben an, damit sie nicht mehr so aufdringen, die
richtig. Auch deswegen plötzlich ihr
Umfeld ist. Genau.
Übrigens gibt es wir haben sogar zurückgespult, es gibt da diese Sequenz, wie Whitney und Sisi das alles fürs Baby kaufen und das Babyzimmer einrichten und so. Und da gibt es eine Szene auf der Straße von San Francisco, wie sie aus dem Laden rauskommen und das Zeug, das sie gerade gekauft haben, in ein Auto einladen und da wird den Kinderwagen vergessen, der dann so anfängt, die Straße runterzurollen. Dann starkst Bette Midler, den Kinderwagen hinterher. Und dann hat Maria gesagt, das sind die doch gar nicht. Ich so, hä? Und dann haben wir es zurückgespult und es sind echt super offensichtlich zwei Typen mit so ganz schlecht verrücken. Ja.
Im Ernst?
Ja, und es ist überhaupt nicht klar, warum, weil, also ist jetzt kein Stunt großer Stunt oder so.
Ja, ja.
Aber ist so super.
Die mussten das nachdrehen.
Ja, genau. Hatten ich mir auch gedacht, da waren
Anschlussfehler, wir haben den Kinderwagen vergessen, da müssen wir nochmal nachdrehen.
Aber dann hätte man ja wenigstens Frauen nehmen können.
Das ist auch so eine super schlechte schwarze Perücke.
Wahrscheinlich der Regisseur und der Kameramann. Genau. Komm, machen wir schnell selber.
Der Setaufnahmeleiter und der Tonangler oder so.
Ich sag dir, so wie wir das jetzt besprechen, werdet ihr den Film nachher doch nochmal mitnehmen und nochmal reingucken.
Vielleicht müssen wir nochmal reinschauen.
Kannst du ja gerne machen.
Aber wir sind ja auch
fast durch. Also, je länger ihr drüber redet, desto mehr wird mir klar, dass ich absolut recht hatte.
Das ist ja alles. Aber sag da einmal kurz, genau, die ziehen dann zusammen und
genau, und dann kriegt sie irgendwann diesen Anruf von ihrem Agenten. Nee,
Moment, aber wann wird denn Whitney wird doch dann plötzlich professionelle Superanwältin? Die legt ja dann auch nochmal diese scharfe Karriere hin.
Aber erst nachdem ihr Kind geboren ist.
Nachdem ihr Kind da ist.
Genau. Wir machen dann so einen Riesensprung.
Und sie muss jetzt natürlich für die Familie aufkommen und muss deswegen, nimmt sie das Zepter in die Hand von ihrem Typen, will sie wahrscheinlich kein Geld, weil sie zu stolz ist, aber sie kommt doch aus diesem irrsinnig reichen Haus. Also
sagt er nicht sogar, dass sie Unterhalt kriegt oder so? War da nicht irgendwas mit Unterhalt?
Aber sie ist doch das Rich Kid gewesen. Das Haus war doch auch ihres.
Aber er ja auch. Aber
das Haus war doch ihres.
Ich glaube, dass sie gar nicht jetzt so wegen des Geldes wieder angefangen hat zu arbeiten, sondern weil sie jetzt endlich frei ist und das machen kann. Ja. Und ihr keiner mehr, weder ihr Vater noch ihr Mann sagt, du bleibst mal schön zu Hause, wie wir uns das alle vorstellen, sondern weil quasi all diese Männer, die aus ihrer Seite des Universums kommen, ja weg sind. Deswegen kann sie jetzt endlich machen, was sie eigentlich ja machen wollte, arbeiten als Anwältin.
Und prompt bricht sie zusammen.
Ja, weil sie eine Grippe verschleppt hat, Leute.
Das
und deswegen treffen das wollen wir uns
festhalten.
Heute.
Darauf möchte ich heute das ist die eigentlich ist das ein medizinischer Beratungsplan. Ja.
Das ist die Strafe dafür, wenn Frauen selbstständig sein wollen.
Ist so
wenn
ein
Mütter selbstständig sein
der
wollen.
Der wird ja auch in Grundschulklassen gespielt.
dann werden die wieder gestreckt.
Zack, siehst du, kaum willst du deine eigene Anwaltskanzlei haben, bang.
Genau.
Ja.
Genau, also Sissy lässt den Gynäkologen links liegen und geht zurück nach New York. Weil, wie wir dann erfahren, ja ihr Ex-Freund auch gerufen hat. Nicht irgendwer hat ihr eine Rolle angeboten, sondern ihr Ex-Freund. Ja, und dann fängt sie da wieder ihre Karriere an, ein bisschen demütiger als vorher. Und da fängt dann diese etwas seriöse Gesangskarriere an. Und dann gibt's ja diesen Riesensprung, wo das Kind von der Whitney plötzlich 11 ist, also oder 10, keine Ahnung. Wir sind irgendwie 10 Jahre gesprungen. Mhm. Und dann ist sie quasi Anwältin, hat die Haare auch nicht mehr so lang. Offensichtlich eine Sache ist. Und ist plötzlich sehr oft müde. Und in dem Moment, wo sie zu ihrer Tochter sagt, oh, ich bin jetzt oft müde, dachte ich, oh, die stirbt jetzt. Und Sissy muss auf das Kind aufpassen. Das ist so ihre letzte große selbstlose Geste. Und ich habe in dem Moment gewusst, wo sie gesagt hat, oh, ich bin so müde. Niemand sagt, er ist so müde, ohne zu sterben im Film.
Ich sag das täglich mehrfach.
Ja, aber nicht im Film.
Achso, im Film, ja, stimmt.
Wenn jemand kotzt, ist er schwanger. Wenn jemand müde ist, stirbt er. Das sind die zwei Regeln im Film, Leute.
Aber auch nochmal dann wichtig, wenn man dann plötzlich zusammenbricht. Also dann ist ganz klar jetzt,
schwitzen,
das ist der Anfang
schwitzen,
vom Ende.
Zusammenbrechen.
Schwitzen, und müde sein.
Ja, diese Müdigkeit.
Ach.
Du bist in letzter Zeit immer so müde, Mama.
Nein, es ist nichts. Ich brauche einfach nur ein bisschen Ruhe.
Ja, genau.
Und dann, weil sie jetzt quasi Opfer dieser verschleppten Grippe geworden ist und so eine Herzerkrankung bekommen hat, wird sie plötzlich zur autodidaktischen Ärztin, schließt sich in einer Bibliothek ein und liest ganz viele Bücher über Medizin,
das
über Herzkrankheiten.
Das habe ich zum Beispiel aber überhaupt nicht verstanden, weil da gab es überhaupt keinen Follow-up mehr, weil sie weiß das jetzt alles und sitzt.
Ja.
Also das hat doch auf den Rest der Geschichte überhaupt keine Auswirkungen gehabt. Nee, weil ich dachte so, ach krass, jetzt macht sie sich selber gesund oder keine Ahnung, was jetzt passiert. Warum liest sie das alles? Weil danach fährt sie halt in ihr Strandhaus.
Ja, aber es waren so viele Fäden, die ins Leere liefen. Genau, das genauso. Sie hat dann recherchiert dann und dann denkt man, oh, jetzt spannend wird es nochmal. Oder genau wie ich vorhin sagte, irgendwie mit ihrer Tochter. Ach, das ist jetzt nochmal irgendwie eine interessante neue Figur in diesem eigentlich.
Die Tochter wird ja auch so ein bisschen dargestellt, als wäre sie eher wie Sissy.
Absolut, genau. Dass ich auch irgendwie, vielleicht wären die lesbisch oder weiß ich nicht. Ja. Nichts dergleichen, genau. Die stirbt einfach und die andere übernimmt. Ja, super naheliegend. Also jetzt.
Jetzt
oder?
Bist du sauer. Jetzt.
Nee, es war da schon, dass ich dachte,
war Sonntagabend sauer. Das hat sich gelegt.
Echt, die stirbt und die beste Freundin übernimmt jetzt die Tochter und die Verantwortung ist doch irgendwie.
Ja. Naja, es war die eine, dann musste sie eben ein einziges Mal in ihrem Leben nicht egoistisch sein.
Etwas chaotisch, herrlich.
Aber wir
emotional
wissen nicht, wie
und unglaublich Teil 2, tiefgründig.
Ne? Kurz, also wir hatten ja davor irgendwie... wenn die nie lernt und nie lernt und das immer so weitergeht, dann hat ja diese Tochter auch keine glückliche Zukunft. Das heißt, Teil 2 wird wahrscheinlich noch schlimmer werden.
Ja.
Die wird immer so egoistisch bleiben.
Nehmt euch mal den nächsten Sonntag frei.
Für Teil 2.
Ja, ich schicke euch das Buch, wir besprechen dann das Buch.
Nee, wir können, also ich wäre gerne noch mal zu Gast mit einem Film, mit einem guten Film. Irgendwann.
Da wird es ja schon mal problematisch bei der Filmauswahl, die wir getroffen haben. Aber das, möchtest du eigentlich noch was, gibt es abschließend noch was für dich zu sagen zu dem Film?
Mich hat der berührt. Also mich hat der nicht so sehr berührt wie andere Filme, aber ich hatte so ganz am Ende, weil dann gibt es ja nochmal endlich das Konzert in der Hollywood Bowl, nachdem Whitney gestorben ist und die kleine, die Tochter, wie heißt sie, Victoria, die neue Tochter jetzt sozusagen von CC sitzt so Backstage und guckt ihr immer so auf der Bühne zu und zwinkert ihr so zu und dann gehen sie ganz am Ende zusammen raus und dann fängt CC an, ihr so die alten Stories zu erzählen, wie die beiden, wie sie und ihre Mutter sich kennengelernt haben und so. Und dann so ganz am Schluss sieht man nochmal so Fotos aus dem Fotoautomaten von der jungen Betty und der Whitney und das fand ich schon sehr, das hat mich schon sehr berührt.
Ja, aber auch das fand ich so kalkuliert, aber du hast natürlich recht.
Das ist
aber
ja so nur, weil es kalkuliert ist.
Das war süß, genau, man sieht sie von hinten, diese im Gegenlicht diese Treppe hochsteigen und die Victoria sagt zu Cici, was, du hast damals geraucht? Und dann sagt sie natürlich, ich habe alles gemacht, was man mir verboten hat.
Genau.
Das war irgendwie ganz süß.
Aber das, ja, klar, es ist kalkuliert so.
Ansonsten hatte, was gar nicht aufgetaucht ist, was ich sehr schade finde, weil das war so eine schöne Beobachtung von dir, Tanja, als wir den Film geguckt haben. Dass Tanja irgendwann feststellte, so rein visuell wirkt der Film wie diese Karaoke-Videos.
Weil wir den mit Untertiteln geguckt haben.
Wenn es kein offizielles Video zu dem Song gibt, dann sieht man im Hintergrund immer so Strände, Leute, die Hand in Hand durch die Land laufen, selbst wenn es ein Antikriegssong ist. Und so wirkt der Film.
Menschen, die irgendwie in die Ferne gucken.
Das stimmt. Der hat ein sehr stronges Komparsen-Game auch. Die Bilder sind immer voll, laufen immer Leute drum.
Irgendwann dachte ich, los, gib mir ein Mikro, ich will mitsingen.
Ich habe auch zunächst gesagt, wir müssen mehr an Stränden sein, wo Leute mit Pferden vorbeireiten.
Auch.
Ja. Da haben wir einfach ein bisschen was verpasst bis jetzt, finde ich.
Aber was ich interessant fand, ist mir irgendwann dann aufgefallen, dass der ganz oft so eine fast Wes Anderson-artige Kadrage macht, weil es ganz viele Bilder gibt in dem Film, die so zentriert kadriert sind, also wo so alles in der Bildmitte stattfindet und alles so auf die Bildmitte ausgerichtet ist. Zum Beispiel es gibt diese schöne Einstellung, wo sie mit dem Hund irgendwie vor dem Hotel ist und den nicht halten kann, weil das so eine Riesendogge ist. Und da ist die ganze Zeit nur eine Einstellung, die so diesen ganzen Hotel- oder Hauseingang hat und wo sie immer nur so links und rechts rein und raus geht ins Bild. Sowieso Betty Midler geht in dem Film oft aus dem Bild raus und kommt wieder rein und so. Deswegen glaube ich, dass sie da relativ viel improvisiert haben. Wirklich, ist wirklich.
Ich komme noch mal rein.
Ja, ganz ungewöhnlich. Aber das fand ich auch, da
Betty ist noch nicht vorbei, die Filme.
Okay. Wes Anderson hatte ich jetzt nicht so. Kannst du so ein bisschen vom Bildaufbau vielleicht recht haben. Aber ich hatte auch noch die Assoziation, dass es so ein bisschen wie so eine argentinische Soap-Opera ist.
Ja, das hat
also
das auch
dieses
total,
raus, rein und dieses, das ist jetzt, glaube ich, improvisiert, weil ich glaube, es ist gleich Drehschluss und sie müssen aber diese eine Einstellung hier noch fertig machen, weil muss abgebaut werden, keine Ahnung.
Ja.
Ich glaube auch, dass Betty Midler tatsächlich ein bisschen so als Person am Set ist, wie CC da am Set ist in dem Film. Also so dieses, ja, das ist doch unlogisch, das will ich nicht sagen. Und sowas macht die, glaube ich, in echt auch und hat dann das da irgendwie.
Und so ganz kurze Spannungsbögen, wo man weiß irgendwie, jetzt kommt wieder die Werbepause. Also, hier ist irgendwie, jetzt streiten sie uns, schlimm, na, und dann vertragen sie sich. Werbung, dann gehen wir weiter. Stimmt. Die Tochter ist jetzt 10. Und jetzt
so episodisch auch so ein bisschen.
Ja, genau, deswegen, das war so ein bisschen lateinamerikanische
Froschhüpfen, oder wie das heißt, der Film.
Springbock. Also ich würde den Film empfehlen, aber nicht jedem.
Ich würde den Film empfehlen.
Keinen guten Freunden. Also,
ja, doch, vielleicht so wie ich vorhin meinte. Das ist so ein Film, den man sonntags morgens guckt nach einer stark durchzechten Nacht, wenn man so ganz verkatert ist und man will auch jetzt nicht so komplexe Sachen vor. Also man braucht es irgendwie einfach und nachvollziehbar. Ja. Und man möchte auch emotional abgeholt werden. In dem Zustand ist das der Film.
Den würde ich Eddie empfehlen von den Rocket Beans, weil mit dem haben wir nämlich Magnolien aus Stahl gesehen und fanden den auch toll zusammen.
Aber ich glaube, Magnolien aus Stahl ist auch okay.
Der ist toll. Der ist in unserer Julia Roberts Serie aufgetaucht.
Ja. Also ich würde
aber auch die Braut, die sich nicht traut.
Ungefragt, weil Mich ja keiner gefragt, aber wie viel Sterne habt ihr?
Sterne?
Zu vergeben. Also habt ihr so ein Rating-System?
Nein.
Wir raten. Nee. Wir haben jetzt eine und eine Viertelstunde geratet.
Ja. Ich glaube, ich muss da jetzt auch nicht mehr viel
zu sagen. Ich glaube, deine Meinung hat
meine Haltung zu dem
Film. Ich glaube, ich würde mit euch nochmal, aber nur, weil ich daran dachte und dann falsch gedacht hatte, ich würde mit euch nochmal Meet the Fockers gucken.
Aber was man ja sagen muss, dass uns natürlich unsere Gäste öfter fragen, warum wir gerade den Film für sie ausgewählt haben, dass wir die Filme auch oft vorher gar noch nie gesehen haben, deswegen auch nicht wissen, was auf uns zukommt. Also wir hatten ja letztens zum Beispiel auch einen Film, den wir alle so schrecklich fanden, wo ich mich richtig geärgert habe und auch nach der Hälfte aufgehört habe, Notizen zu machen, weil der so schrecklich war. Ford Fairlane. Deswegen der Rock'n'Roll Detective übrigens auch, um der Vollständigkeit halber, weil der so wirklich schlimm war. Also manchmal wissen wir es einfach auch nicht. Der hat mir gefallen, aber gut. Aber trotzdem freuen wir uns natürlich total, wenn ihr wiederkommen würdet.
Sehr, sehr gerne. Mich jetzt übrigens dann, ja, weil ich tatsächlich auch kurz überlegt habe, hatte das einen Grund, dass sie uns jetzt diesen Film gegangen haben?
Ein bisschen was überlegen wir uns ja schon.
Ja, ein bisschen immer. Was überlegen wir uns in die Richtung.
Also. Das wäre also, ja auch ein bisschen wie Freunde.
Ich dachte, ach, das sind alte Leute, die.
Also tatsächlich.
Ja. Na, aber was Langsames.
Ja. Also erstmal hab ich ja gedacht, dass ihr noch am ehesten was mit Betty Midler anfangen könnt.
Ja, das stimmt ja
auch. Ist ja jetzt auch gar nicht so falsch. Nee, übrigens auch, wenn ich mich über den Film ärgere, hat das ja überhaupt nichts damit zu tun, dass ihr gesagt habt, guckt euch den mal an. Weil die Herangehensweise finde ich total richtig. Und außerdem viel ist besser, als wenn ich jetzt, weiß ich nicht, wieder Lars von Trier hätte sehen müssen. Also,
ich weiß ja auch, dass ihr ein großes Pop-Herz habt. Eben. Und deswegen
also es hätte auch sein können, ich habe ja auch ein Herz für Trash und so. Es hätte auch sein können, dass ich sage, was für ein geiler Film, wie die dann da total singt und so. Und dann der Typ, der dann nicht mehr auftaucht und man gar nicht mehr weiß und so.
Also die Besprechung würde ich jetzt gerne nochmal so machen.
Okay, wir kommen nochmal rein.
Die ganzen Zeit nur Sachen so gut, die du gut findest.
Ja, wir nehmen es nochmal auf, aber diesmal tue ich so, als wäre der Film super.
Und wir tun so, ja, echt, boah, ich fand den super.
Nee, wie der dann da, wie man gar nicht mehr weiß, wo das Kind herkommt. Finde ich total lustig. Und sie singt so schön.
Oh, wie die sich die Weihnachtslieder vorsingen, das war köstlich.
Aber dieses Loch in der Wand, Leute, ich flipp aus.
Oder?
Aber es war doch nur so eine Durchreiche, weil sie schläft doch quasi in der Küche.
Ja.
Whitney.
Ja, aber trotzdem ist es super merkwürdig, einfach, dass da dieses.
Aber die Wohnung fand ich auch toll.
Ja, ich fand die auch cool.
Ich überlege jetzt auf jeden Fall, wo ich mir My Face is My Budget, That's Why I'm Totally Broke hin tätowiere.
Ja, überleg das
auf
mal.
Auf die Stirn am besten.
Ja, auf die Augenlider.
Die du so abwechselnd dann zuklappen kannst.
My Face is My Budget.
Wobei, das schönste Zitat, was du uns in der Mail geschickt hast, als wir uns verabredet haben, irgendwie, das werde ich jetzt nicht wiederholen, weil das bringst du irgendwann mal nochmal. Wenn du es nicht schon gebracht
aus
hast.
Aus dem Film?
Nee. Nein, das andere Zitat, was du in der Mail zitiert hast.
Sag doch mal ein schönes Wörtchen, sag doch einmal Sahnetörtchen.
Ja, super.
Dann hast du gesagt, man kriegt so selten Gelegenheit, das zu sagen.
Das stimmt. Aber
ich kann man immer sagen.
Sagst du seitdem auch jeden Tag?
Ich habe das als so
ich habe jetzt so einen Twitter-Bot, der haut das jeden Tag einfach raus. Gut. Sag doch mal ein schönes Wörtchen, einmal.
Ja.
Ich freue mich auch, dass das Motto der nächsten Republika wird dann wohl Sahnetörtchen
absolut
sein.
Absolut.
Oh, da bin ich mal gespannt über die Einreichung. Das könnte vielleicht eine ganz interessante Wendung kriegen. Eure
ich freue mich auf die Deko.
Ja, stimmt.
Da übernehme ich dann wieder.
Und da hätten vielleicht dann auch manche Institutionen tatsächlich keine Lust mehr
die
zu
die größte Konditorenkonferenz Deutschlands.
Nee, ja, das Motto.
Konditoren aller Länder vereinigt euch.
Sahne ohne Zucker.
Nee, das Motto nächstes Jahr ist ja stillgestanden. Und das
aber zur Konditorenkonferenz können wir eine Rührt euch dazu nehmen, oder?
Kinder,
ich sage es euch. Also, vielen Dank, dass ihr da wart.
Und wie immer auch ein kleines Sorry.
Ja. Wie immer. Oft. Oh Mann, ey.
Es gibt Menschen, die haben mehr als 2 Stunden meines Lebens vergeudet.
Was man ja dazu sagen muss, das sage ich auch immer wieder, unsere Hörer wissen das schon, aber für mich ist das immer nur einfach ein vorgeschobener Grund, um mit super netten Leuten einfach mal quatschen zu können. Man nimmt sich ja die Zeit nicht mehr. Ja. Da müssen halt Betty Midler ran.
Ja, jetzt wo du nicht mehr auf Twitter bist und ich auch.
Eine klassische Win-Win-Win-Win.
Das war doch eine Brieffreundschaft.
Einfach auch mal Filme sehen, die man sonst nicht sehen würde.
Ja. Das war so ein bisschen die Idee, genau. Entschleunigung. Na so. Gut.
Ja, wir haben ja auch einen Podcast, da schicken wir Menschen an abgelegene Orte der Welt und die müssen dann
und gucken, ob die wiederkommen. Ja.
Genau, darüber reden, wie sie es fanden. Ich mach da jetzt nicht weiter.
Jetzt kann nur ich bin übrigens werden. Ganz kurz unsicher gewesen. Wirklich? Kann ich auch eine Folge machen?
Stimmt mal, ich war kurz unsicher.
So, ja, also vielen Dank, dass ihr da gewesen seid.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Sehr gerne.
Danke euch, danke fürs Zuhören, sag ich jetzt. Nee, musst du sagen.
Ja, ihr müsst auch unbedingt wiederkommen. Ja, ich wollte noch kurz den Hörern sagen, wir freuen uns, wenn ihr uns Bewertungen auf iTunes hinterlasst. Und wir freuen uns noch mehr, wenn ihr uns E-Mails schreibt an die E-Mail-Adresse, die vor allem Maria kennt.
vimav@poolartists.de.
Sag ich doch.
Was?
Mhm. Was?
Polardisk?
Poolartists.
Ach, Poolartists. Mit Doppel-O.
Genau.
Ja. Siehst du, da ist nämlich.
Nee, mit UH. So,
wer nicht richtig zuhört, erreicht mich einfach nicht. Ja, genau.
Und ihr könnt uns auch auf Twitter erreichen unter @Wimaf war weg.
Weil Wimaf schon weg war.
Ja. Und dann
das ist so richtig leicht, das digitale Kommunikation nicht. Unterstrich Wimaf. Unterstrich Sternchen.
Aber wie, W-I, also.
Das I groß und dann eine 3 und hör auf.
Ich habe neulich diesen lustigen Forumseintrag gelesen.
Wir sind gerade hier beim.
Also, ne, ist doch, was denn für ein Forumseintrag? Für so viel Zeit muss sein. So viel Zeit.
Wo jemand tatsächlich in einem Forum geschrieben hat, dass, ich glaube, das ging um einen Macintosh, dass seine Katze auf der Tastatur rumgesprungen ist und deswegen den Namen seiner Festplatte geändert hat. Ne? Ja. Also wenn man so das anklickt, kann man ja umbenennen. Und da waren so viele Sonderzeichen drin, dass das System nicht mehr zugelassen hat, diese Festplatte umzubenennen, weil es sie für nicht existent gehalten hat. Und er hatte ein echtes Problem.
Und ja, beim Pentagon ging der Strom aus.
Ja, das war nochmal so eine ernste Story, fand ich gut, wie du auch zu Schluss noch ernst geworden. Der hatte ein echtes Problem. Ja. Ja, die was Katze, echtes, keiner Katze weiß, ob die noch lebt. Ja. Also, ich meine.
Kannst du das rausschneiden?
Wir haben ja immer hinten so eine ernste Rubrik. Also ja, das
ist sehr ernst. Ihr habt doch auch diesen Technik-Podcast.
Diese Outtakes, oder?
Ladet mich doch da mal ein.
Ich finde das sowieso gut, dass du also,
aber da musst du irgendwie so eine ganz schlechte Kamera besprechen, die du auch total
Wir haben ja alle sehr junge Stimmen, aber du hast dich gerade sehr verraten, weil du Macintosh gesagt hast. Nein, der hatte einen Macintosh.
Nee, das mache ich aber ab. Das mache ich tatsächlich absichtlich.
Gestern, als ich mit Bolo fertig war spielen, dann dachte ich
da habe ich mal auf meinem Internetphone geguckt.
Auf meinem Glas.
Ach, nein, vielen Dank. Und dir natürlich auch vielen Dank, Maria.
Du, einer muss den Job ja machen.
Na, hast du recht. Und wir hören uns nächste Woche wieder hier bei WIMAF. Denn es heißt, Wiedersehen macht Freude. Und jetzt heißt es, auf Wiederhören.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Tschüss.
Wiedersehen macht Freude.
WIMAF?
Wiedersehen macht Freude. Wiedersehen macht Freude.
WIMAF?
WIMAF?